Dass die erfolgreiche Civilization-Serie mit dem 6. Teil einfach endet, ist ungefähr so wahrscheinlich, wie dass die Sonne plötzlich anfängt, sich um die Erde zu drehen. So habe ich schon vor über 2 Jahren einen Podcast begonnen. Da war Civilization 7 noch nicht mal angekündigt. Jetzt hingegen ist es da. Wir haben es getestet und können endlich die Frage beantworten, ob es fast 8,5 Jahre nach Civilization 6 denn wirklich die Fortsetzung ist, die wir uns gewünscht haben, die wir erwartet haben, über 8 Jahre, das war schließlich die längste Wartezeit der gesamten Seriengeschichte. Bald könnt ihr es auch selbst spielen, ihr müsst nur noch eine Runde warten, eine Talkrunde selbstverständlich, mit meinem ersten Gast, dem Strategiespiel-Korrespondenten und Civilization-Tester von GameStar. Herzlich willkommen, Rainer Hauser.
Hey, freut mich, hier zu sein.
Jetzt kannst du auch sagen, welche Wertung du gegeben hast.
82.
82 von 100 Punkten im GameStar-Test. Wir werden gleich drüber reden, wie wir da drauf kommen. Zunächst möchte ich meine weiteren Gäste begrüßen. Ebenfalls mit dabei, bekannt aus den strategisch-historischen Logen von Twitch und YouTube, ist mein zweiter Gast, der direkt eine steile These aufstellt. Civilization 7, sagt er nämlich, ist auf jeden Fall viel besser als Civilization 6. Herzlich willkommen, Steinwallen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ich möchte kurz erwähnen, dass ich kurz im Vorgespräch getippt habe, Rainer wertet 81%. Ich fand, das war ganz gut.
Geradezu prophetisch, möchte ich anmerken. Auch über deine These, was Civilization 6 angeht, werden wir gleich noch intensiv reden. Vorher kommt noch der dritte Gast hinzu, der eigentlich keiner Vorstellung mehr bedarf, wenn es um Strategiespiele und insbesondere um Civilization geht. Er war damals schon dabei, als ich jenen schicksalhaften Einstiegssatz formuliert habe und wir danach über unsere Erwartungen an Civilization 7 gesprochen haben. Jetzt schauen wir mal, ob es diese erfüllt. Und ich sage herzlich willkommen, Writing Bull. Hallo Daniel.
Lelo, einen wunderschönen guten Nachmittag oder wann auch immer man das sich das gerade anschaut oder anhört. Freut mich immer sehr, dabei zu sein, mit euch zu fachsimpeln über so schöne Spiele wie über Civ.
Ja, und insbesondere, wenn es auch noch um ein Civilization 7 geht, das bereits vor Release kontrovers diskutiert wurde, nachdem die ersten Previews online gegangen sind. Wir werden gleich tief reintauchen, was da genau die Sache ist. Vorerst noch ein Werbewort in eigener Sache, nämlich zu unserem Sonderheft über Civilization 7. 148 Seiten ist das stark, hat natürlich Tipps zu Völkern, zu Anführern, zu Technologien, zu allem, was in so einem komplexen Strategiespiel drin steckt. Ihr könnt euch hier also euren kleinen, wertvollen, auf Bäume gedruckten Begleiter zum Thema Civilization holen. Unter gamestar.de/civ7 findet ihr alle Infos dazu. Das Ganze gibt's ab dem 11. Februar, also dem offiziellen Release-Termin des Spiels, als E-Paper, kurz darauf dann auch als so richtig schön physisch gedrucktes Heft.
So, um mich mal zu outen, Micha, ich habe es mir auch geholt. Ich habe es auch bestellt. Finde ich auch, also must have irgendwie. Also das ist, finde ich, einer der sinnvollsten Verwendungszwecke für Bäume überhaupt, sowas.
Ja, auch die Bäume sind glücklich. Und Rainer hat daran mitgearbeitet, also nicht nur den Test geschrieben, sondern auch mit super viel Civilization gespielt, einfach um so ein Sonderheft natürlich nicht alleine, aber mit befüllen zu können. Ich möchte trotzdem jetzt direkt in die Kontroversen reingehen und Stefan fragen, was macht Civ 7 denn so viel besser als Civ 6, deiner Meinung nach?
Also das ist jetzt eine sehr subjektive Sicht auf die Dinge, denn ich bin kein großer Fan von Civ 6 gewesen. Mhm. Objektiv, glaube ich, ist Civ 6 ein fantastisches Spiel. Die Mechaniken funktionieren super gut. Es ist wunderbar gepflegt worden über die Jahre. Es hat wahnsinnig viel Inhalt bekommen und ist, Stand jetzt, mit Sicherheit, ich sag mal, das rundere, größere und perfektere Spiel vielleicht im Vergleich zu dem Civ 7, was wir jetzt bekommen. Aber Civ 6 hat mir an vielen Stellen, was die Grundausrichtung betrifft, nicht so gut gefallen. Mhm. Es hat so Mechaniken, die ich nicht mochte, dieses Distriktsystem, zum Beispiel, das war so ein Gepuzzel, das mag ich, also das mochte ich einfach in dieser Reihe nicht. Die Diplomatie hat mir nicht gefallen, es gab andere Mechaniken, diese diverse Punkte, die mir so spielmechanisch erscheinen und weniger, ich sag mal, immersiv. Mhm. Und an diesen Baustellen, finde ich, hat Civ 7 jetzt viel gedreht, viel geschraubt, sie haben viel geändert. Und mein Ersteindruck ist hervorragend. Ich habe wahnsinnig viel mehr Lust, Civ 7 intensiv kennenzulernen und lange zu spielen, als ich das damals bei Civ 6 hatte. Und ich will direkt mal reingehen und sagen, nicht trotz der Zeitaltermechanik, die ja so sehr umstritten ist, sondern gerade wegen der Zeitaltermechanik. Die macht das Spiel für mich besonders spannend. Warum, können wir auch später nochmal besprechen.
Ich würde das direkt besprechen, denn ich sehe schon ein Nicken hier zu meiner Linken von Rainer.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also gerade die Neuerungen sind erstaunlich gut. Sie machen das, sie bringen einfach frischen Wind in dieses Spiel rein. Und so sehr ich auch noch Kritikpunkte habe, wo wir noch drauf eingehen können, habe ich momentan auch nicht das Bedürfnis, zu den Alten zurückzukehren. Also ich will dieses Spiel noch weiter erkunden, ich will da noch weiter drin spielen, und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Also wenn ich nicht sofort dieses Gefühl habe, ich will das Alte wieder haben.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall nicht das Problem von Civilization, dass diese neuen Mechaniken irgendwie totale Grütze wären oder so. Also im Gegenteil.
Ja, und auch nicht, dass sie mutlos gewesen wären und uns einfach nochmal Civ 5 oder Civ 6 hingeworfen hätten mit anderer Grafik.
Vor allem ohne Not, muss man auch sagen. Also sie hätten einfach das Gleiche nochmal machen können, aber sie wollten offensichtlich mal was ändern.
Ja, wenn sie Electronic Arts wären bei der Sims-Serie, hätten sie einfach gesagt, gut, wir schenken uns einen neuen Teil, wird es nicht mehr geben. Stattdessen bauen wir das Bestehende einfach immer weiter aus oder um oder was auch immer sie jetzt mit Sims 4 machen. Mit Project René, keine Ahnung. Aber nein, Firaxis hat ein neues Civilization gebaut. Daniel, wie geht's dir auch jetzt, insbesondere im Vergleich mit Civilization 6 bei diesem siebten Teil?
Also ich bin auch erstmal überwältigt von der Flut von Neuerungen, die auch super einschneidend sind. Also nicht nur dieses Epochensystem, dass man wirklich leicht unterschiedliche Spielmechaniken hat in jeder dieser drei Epochen. Was ich auch bemerkenswert finde, die Entwickler hatten ja angekündigt, dass sie mehr in die Höhe gehen wollen bei den Entscheidungen und nicht mehr in der Breite so sehr aktiv sein wollen. Das heißt, statt einer Flut von kleinen Scheiß-Micromanagement-Aktionen soll es stattdessen weniger Entscheidungen geben, die sich bedeutender anfühlen. Das klappt im Großen und Ganzen gut. Es klappt nicht überall. Im Religionssystem klappt es zum Beispiel nicht, wo man viel kleinteilig nur mit Missionaren unterwegs ist. Mhm. Und in manchen Kriegsphasen auch nicht, wenn man taktiert. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Und für mich ist die spannende Frage die, ob die Civ-Veteranen das annehmen. Weil das Spiel hat ja erkennbar drei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe sind halt die Veteranen, die vor allem auf dem PC spielen und die alten Teile auch gespielt hatten. Und für die ist das eine echte Challenge, dieses Civ, weil das vollkommen von deren Konventionen weggeht. Ich bin eigentlich auch ein Veteran, aber ich gehöre eher zu der Minderheit der Veteranen, die immer gerne was Frisches und Neues haben wollen mit dem Civ. Das heißt, für mich stellt das per se kein Problem dar. Andere Zielgruppen sind auch in Blick genommen worden. Das Spiel erscheint bereits auf Konsolen zum Release und soll auch deutlich generell einsteigerfreundlicher sein. Viele Leute spielen Strategiespiele auf den Konsolen, aber auch da will man wohl neue Zielgruppen erschließen. Und die Partien werden sich kürzer anfühlen. Die Gesamtrundenzahl wird etwa so gleich sein, so hoch sein wie vorher auch. Aber es wird weniger Entscheidungen geben, ob pro Runde. Die Partien werden kürzer werden. Und die große Frage ist auch, ob sich das für die Veteranen ähnlich episch anfühlt wie für die Vorgänger. Ich glaube schon, dass die mehr Leute noch erreichen werden. Und dann eine Frage, ob es mir persönlich sehr gut gefällt. Es gefällt mir sehr gut, aber ich muss noch abwarten, wie das sein wird in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, weil das ist einfach das Kernspiel für mich. Civilization, auch für mein Publikum. Und ich muss, also ich mich jetzt schon festzulegen und zu sagen, hey, ich werde die nächsten Jahre nichts anderes spielen und nie mehr auch nur einen Gedanken an Civ 6 verschwenden. Das weiß ich einfach noch nicht, ne? Mhm.
Ich dachte schon, du sagst nie wieder einen Gedanken an Anno verschwenden. Da wäre ich jetzt schon gewesen. Das ist unmöglich sozusagen. Aber das war ja ein bisschen, was du gerade umrissen hast, auch, dass wir nicht bei allen Systemen schon das Gefühl haben, dass sie wirklich zu Ende gedacht sind oder schon das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Was ihr Potenzial angeht, ne, sowas wie das Missionare rumschicken bei den Religionen, was sehr nervig ist einfach. Dann bekehrst du eine Stadt, dann bekehrt sie der Gegner wieder, dann schicke ich wieder eine Missionar, dann bekehrt ihr sie doch. Und dieses Hin und Her, wo dann Civilization 6 wenigstens ein Kampfsystem hatte für diese Missionare, nicht, dass es geil gewesen wäre, aber du hast halt zumindest diese Busy Work, ne, dieses Brot und Butter nicht gehabt, ständig Missionare da in der Gegend rumscheuchen zu müssen. Insgesamt, ne, was diese Unfertigkeit angeht, das war, glaube ich, auch der hauptsächliche Grund, dass wir am Ende gesagt haben, wir geben dem jetzt erstmal eine 82 als Kernspiel, ne?
Ja, also zum einen, dass die Mechaniken nicht 100 Pro immer komplett fertig geworden sind. Aber vor allem, also was mich fast am meisten nervt, ist eigentlich, dadurch, dass so viele Kleinigkeiten nicht ganz fertig geworden sind, ist die Moderne als Zeitalter nicht wirklich spaßig. Also da fällt das Spiel so ein kleines bisschen auseinander, vor allem was eben die Balance angeht. Und es läuft sich dann dadurch darauf hinaus, dass es wieder wie früher das Spiel schon vorentschieden ist, bevor du beim Sieg angekommen bist. Und gerade das war ja eigentlich eines dieser großen Dinger, die sie machen wollten bei Civilization 7, haben sie auch offensiv so dargestellt, damit das wirklich jede Phase des Spiels interessant ist oder sein wird. Und genau das ist eben jetzt nicht wirklich der Fall. Auch wieder die KI hat nicht so wahnsinnig viel dazugelernt. Ja, und das ist halt ein bisschen enttäuschend. Und das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, ja.
Ja, da möchte ich doch direkt den Ball wieder zurückspielen zu Stefan. Wie geht's dir insbesondere mit der Moderne im Spiel, was Rainer gerade gesagt hat, dass die sich noch sehr unfertig anfühlt?
Ja, da muss ich zugeben, dass ich tatsächlich die Moderne am wenigsten gespielt hat. Insofern ist mein Urteil hier mit Vorsicht zu genießen. Ich habe sehr intensiv gespielt die ersten beiden Zeitalter, weil wir über die schon länger sprechen konnten. Und den Rest, also ich habe reingeschaut, ich habe ein bisschen angespielt, aber den Rest habe ich mir auch als frischen Content aufbewahrt, wenn ich da mal hinkomme in Let's Plays oder Streams. Aber dennoch darf ich trotzdem zu den Kritikpunkten was sagen. Ich habe in einem Punkt eine andere Wahrnehmung, aber das ist vielleicht auch nur eine individuelle Wahrnehmung. Ich habe den Eindruck, die KI ist meines Erachtens deutlich besser als die von Civ 6 und Civ 5. Also vor allem spreche ich von der Kampftaktik-KI, aber auch von der Stadtbau-KI. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass die ganzen Micromanagement-Entscheidungen weg sind oder ein Großteil eingeschlagen wurden, verändert wurden, kommt die KI deutlich besser damit zurecht. Ich habe so interessante Kriege wie noch in keinem Civ erlebt. Also da war ich richtig begeistert. Da habe ich tatsächlich eine komplett andere Wahrnehmung. Für mich tatsächlich der eher größte Kritikpunkt ist alles, was mit Interface, mit Quality of Life, Darstellung, Informationen dem Spieler geben zu tun hat. Also das finde ich tatsächlich richtig erschreckend, wie die gleichen Entwickler, die Civ 6 gemacht haben und da im Prinzip alles nach auch eingepflegt haben und ins Spiel gebracht haben, all die Dinge komplett vergessen haben. Also Spiel, dem mangelt es an allen Ecken und Enden an Informationen, an guten Übersichten. Das ist mein allergrößtes Problem. Aber jetzt muss man auch sagen, sowas kann man, glaube ich, ganz gut nachpatchen. Das wird mit der Zeit kommen, so wie ich die Entwickler kenne. Aber für mich nach wie vor total unverständlich, warum sie das nicht schon zum Release hingekriegt haben.
Wenn ich das daran anknüpfen darf, Micha, das ist auch mein Eindruck. Meine größte Kritik bezieht sich auch auf das User Interface, dass noch sehr viele Informationen gar nicht vorhanden sind. Also es gibt die Zivilopädie wieder, dieses Nachschlagewerk, da sind die meisten Sachen erklärt, aber verblüffenderweise nicht vieles. Es gibt kein Tooltips-System, ist mittlerweile Old World und Ara History Untold eigentlich im 4X-Genre als Standard mittlerweile definiert haben. Mit so Tooltips, die sich stapeln und wo man hinweg hovern kann von einem Punkt zum nächsten. Das fehlt ebenfalls. Generell ist das User Interface erkennbar darauf ausgelegt worden, auf Crossplay und auf Multiplayer und auf Tauglichkeit auf den verschiedenen Plattformen. Das ist ja, glaube ich, das allererste Civilization, das zum Release bereits auf allen möglichen anderen technischen Plattformen auch rauskommt, auf diversen Konsolen. Und es ist erkennbar, dass die Entwickler des User Interface halt so designt haben, dass es so in etwa für alle diese Plattformen reicht. Deshalb gibt es zum Beispiel mehr Scrollbalken für uns PC-Spieler, als eigentlich nötig wäre. Und es gibt teilweise viel mehr leere Flächen auf einem großen PC-Monitor, als eigentlich notwendig wäre. Das heißt, das ist offenkundig dem geschuldet halt. Ich teile leider nicht deinen Optimismus, Stefan, dass es auf jeden Fall so sein wird, dass das User Interface gravierend noch nachgebessert wird. Eigentlich, weil wir einfach wissen, das hast du hier richtig formuliert, bei Civ 6 hat uns das besser gefallen. Ich glaube nicht, dass das zwingend bei Civ 7 passieren muss. Ich wünsche es mir von Herzen, bin aber eine Idee kritischer. Meine Sorge ist die, dass die Entwickler einen falschen Gedanken hatten, weil ich hatte eben schon die verschiedenen Zielgruppen aufgelistet, Konsolenspiele, Einsteiger. Und ich befürchte, dass die bei den Entwicklern die Philosophie Einklang, Einzug gefunden hat, dass man den Spielern bewusst manche detaillierten Informationen nicht geben soll, damit da, weil das scheinbar einsteigerfreundlicher ist, damit die Spieler, die Neuen nicht zugeschüttet werden mit irgendwelchen Detailinfos. Das ist meine Sorge. Ich fände das nicht sehr rational. Also klar, wir Spieler bekommen ohnehin in jedem Strategiespiel nicht alle Infos. Es wird nicht alles im Detail erklärt. Dass irgendwann, wir werden nicht, wann welches Event getriggert wird, zum Beispiel. Das wollen wir gar nicht dokumentiert sehen. Aber wir sind eigentlich gewohnt, dass mehr dokumentiert wird, als in Civ 7 dokumentiert wird. Und meine Sorge ist die, dass dahinter ein falsches Konzept oder ein fehlgeratenes Konzept der Entwickler steht. Der Gedanke, das Spiel einsteigerfreundlicher zu machen. Was nach hinten losgeht, ist meine Sorge, weil die Einsteiger und die Veteranen gleichermaßen unter dieser Informationsarmut eher gemeinsam leiden werden.
Ja, also was, ich meine, das war natürlich alles nur ein geheimer Plan von uns, um ein Sonderheft machen zu können zu Civilization 7, wo man das dann alles nachlesen kann. Aber mir geht's ein bisschen auch, wie Steinwallen gerade formuliert hat, ich verstehe nicht, wie man auch nach so einer langen Entwicklungszeit Dinge übersehen kann, wie ich bekomme keine deutliche Benachrichtigung, wenn eine meiner Städte erobert wird. Weil ich hatte einen Krieg, der sogar Spaß gemacht hat, ne, wo es ein bisschen hin und her gewogt hat. Und dann hatte die KI eine meiner Inselstädte ein bisschen vorgelagert, ein bisschen außen vor, war auch nicht wichtig, ne, aber hatte eine davon erobert. Und du bekommst dann zwar ein kleines Icon am Rande, was dich darauf hinweist, aber da muss man schon selber mit der Maus drüber hovern, damit dann so ein Textfenster aufklappt, in dem steht, hey Kumpel, Micha, penn doch nicht, eine deiner Städte ist erobert worden. Weil es fehlt einfach dieses Dahinzoomen, dieses, hey, Vorsicht, die Stadt ist weg. Und ich, Dödel, hab das erst Runden später dann wirklich gemerkt, bin dann dahin gescrollt und hab dann gedacht, Moment, die Stadt da, Moment, die gehört doch mir, oder? Das war ein ehemaliger Stadtstaat, den ich irgendwann per Diplomatie übernommen hatte, deswegen hatte ich die nicht mal selber gegründet. Und dann hat er gemerkt, okay, die ist irgendwie weg. Ne? Und solche Sachen ist nur ein Beispiel jetzt dafür, solche Sachen, und da bin ich komplett bei dir auch, Daniel, sind weder für Veteranen noch für Einsteiger gut, weil es das Spiel einfach schwerer verständlich und schwerer nachvollziehbar macht. Und ich verstehe nochmal nicht, wie man solche Probleme noch im Spiel haben kann nach über 8 Jahren Entwicklungszeit. Wir wissen, dass die Pandemie schwer sie beeinflusst hat oder dass sie große Probleme auch gehabt haben, durch die Pandemie da am Ball zu bleiben und das stringent zu entwickeln. Das haben uns die Entwickler im Interview gesagt. Ist auch okay und nachvollziehbar. Aber selbst dann ist die ja schon ein bisschen vorbei und sie müssen Playtests gemacht haben. Schwierige Sache. Ne? Auch wenn eine Einheit von dir zerstört wird, hast du nur so ein kleines Icon am Rande. Ich glaube trotzdem, dass man das patchen kann. Also ich glaube trotzdem, dass man diese Notifications verbessern kann. Und was ich mir wünschen würde, was schwerer zu patchen wäre, ich sag's nur der Vollständigkeit halber, ist das Allerbeste, was Crusader Kings 3 für Einsteiger gemacht hat damals, dieses Issue-Menü, dieses hier sind die jetzt wichtigsten Fokuspunkte, auf die du schauen musst, zusammengefasst als ausklappbare kleine Liste. Ne? Thron XY ist unbesetzt oder dein Vasall so und so wird dir untreu oder pass lieber auf, ein Amt in deinem Reiche ist vakant oder so. Ne? Also wirklich die allerwichtigsten Sachen. Sowas würde ich mir am allermeisten wünschen für Civilization, dass ich bei all den Optionen, die das Spiel mir gibt, gerade für Einsteiger gesagt bekomme, was ist jetzt denn wichtig? Was ist jetzt gerade zentral bei dem, was du spielst? Hey, Vorsicht, Machiavelli startet bald so eine Weltraumrakete, mein Freund. Ne? Sowas. Aber gut.
Ja, ich glaube, wir haben schon gesehen, wir haben im Vorgespräch auch schon festgestellt, es gäbe ein paar Sachen, die sie sich vom Paradox abschauen könnten.
Ja.
Aber um noch ganz kurz auf Stefans Ding mit der KI zurückzukommen.
Oh ja.
Sein Eindruck ist total verständlich, finde ich, weil die KI tatsächlich in der ersten Spielhälfte besser ist, als sie in der zweiten ist. Und ich finde, also sie kommt dann schlechter mit den Systemen der Moderne klar und schafft es auch dann nicht mehr wirklich dem menschlichen Spieler groß was entgegenzuhalten, weil man stärker eskaliert, weil die Balance stärker nachlässt. Und ich glaube, dass es auch vor allem, was die Spielerführung und so angeht, da man da an allen Ecken und Enden sieht, dass trotz des langen Entwicklungszeitraums dieses Spiel nicht ganz fertig geworden ist. Also es ist nicht, also es ist, glaube ich, schon auch ein bisschen Design teilweise, so wie Bibi das gesagt hat. Aber ich glaube schon, dass das meiste davon kommt, dass sie nicht ganz fertig geworden sind. Und deswegen diese ganzen Sachen, die in der Entwicklung eines Spiels ganz am Ende kommen, wie Balance, Spielerführung, Feedback und so, alles so ein bisschen runtergefallen ist, was man zum Beispiel auch bei den Partieerstellungsoptionen sieht. da wo dann zum Beispiel die Karte, die größte Kartengröße ist Standard. Wenn ich auf Marathon gehe, also auf die längste Spielgeschwindigkeit, dann funktioniert es nicht richtig, weil es nicht ausbalanciert ist. Also man merkt, finde ich, dass sie jetzt versucht haben, in kurzer Zeit das Spiel spielbar zu machen im Standardmodus, dass es da auf jeden Fall passt und alles andere fällt gerade so ein bisschen hinten runter. Ich bin auch überzeugt, dass da noch viel nach Release passieren wird, aber wie gesagt, also es fühlt sich einfach wie ein Spiel an, das ein halbes Jahr zu früh rausgekommen ist, was natürlich bei so einer langen Entwicklungszeit auch wieder irgendwo ja, unverständlich ist irgendwie. Aber das finde ich, also das ist mein Haupteindruck und das schlägt sich eben auch auf die KI nieder, die dann am Anfang einfach gepolischter zu sein scheint und eben besser mit dem Spiel umgehen kann.
Stefan, ich glaube, du wirst jetzt etwas sagen, wo ich dir zustimme. Sag's mal bitte.
Ja, also ich glaube, wir sind, wie soll ich sagen, in den konkreten Kritikpunkten relativ nah beieinander, aber zu der Schlussfolgerung zu kommen, das Spiel ist nicht fertig und fühlt sich auch so an. Bei aller Kritik, die ich habe, würde ich dem nicht zustimmen. Ich finde, ja gut, jetzt kann man sagen, im Standardmodus, ja, aber im Standardmodus zumindest habe ich ein wirklich wunderbares Spielgefühl die ersten 30, 35 Stunden erlebt. Die Grafik ist fantastisch. Ich hatte nicht einen Absturz. Es läuft technisch prima. Ja, die UI hat Probleme, aber ich würde jetzt nicht kommunizieren, dass es ein nicht unfertiges Spiel. Ich könnte genauso über Paradox Games, über die Macken reden, die sie jetzt noch 3 Jahre nach Release noch haben. Auch Civ 6 hatte bei Release ganz viele Probleme. Mhm. Das ist bei solchen Grand Strategy Spielen und Riesen 4X Spielen fast die Normalität. Kann man bedauern, aber ich würde das so nicht formulieren. Das Spiel ist nicht fertig. Nee, da würde ich nicht mitgehen.
Ich hab's doch gewusst. Plus eins.
Also ich bleibe ein bisschen dabei. Wir haben uns ja da schon mal ein bisschen die Köpfe eingeschlagen, auch Daniel mit dir im letzten Talk, den wir schon als Preview dann dazu gemacht haben. Ich würde weggehen von der sehr überspitzten Formulierung, es ist Early Access, der Meinung bin ich nicht. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass dieses Spiel sich für mich, und ich habe es sehr gerne gespielt, ne, alles, was ihr bisher gesagt habt über die Vorzüge dieses Spiels, wie viel Spaß es macht, das wieder neu zu entdecken, was in den Zeitaltern steckt, was in den Völkern steckt und den Anführern, ne, und all den Kombinationen, die da möglich sind, mega cool. Also habe ich große Freude dran, das auszuprobieren, aber im Detail und in Systemen, so wie bei den Religionen, die wir schon angesprochen haben, im Interface, ne, logischerweise, in den Notifications, die du bekommst für wichtige Ereignisse und im, leider muss ich das sagen, im letzten Abschnitt der Menschheitsgeschichte, der noch nicht drin ist, ne, der wird irgendwann kommen, logischerweise, aber so im Jahr 1950 enden ja die Zeitalter, die aktuell drin sind, und zwar auch hart, ne, wenn du ein Spiel durchgespielt hast, dann sagt dir Civilization 7, jetzt ist es vorbei und dann kannst du auch nicht mehr weiterspielen, sondern dann geht's zurück ins Hauptmenü und du kannst eine neue Partie anfangen mit einer neuen, coolen Kombination aus Völker und aus Volk und Anführer und so. Aber irgendwie, es ist auch jetzt verglichen mit all dem, was in Civ 6 schon drin war, verglichen mit dem, was man, ne, als komplette Menschheitsgeschichte kennt aus den vorherigen Civilizations. Ich habe immer so ein bisschen so ein nagendes Stimmchen im Hinterkopf, was mir sagt, ganz da ist es noch nicht. Ganz fertig ist es noch nicht. Warte mal noch ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so. Es wird auf jeden Fall weiter reifen. Das ist bei, also da hast du vollkommen recht, das ist bei allen globalen Strategiespielen so. Aber
man muss ja auch sagen, wir haben ihm ja eine 82 gegeben, was keine schlechte Wertung ist. Und wir haben ja auch vorher schon gesagt, wir spielen es gerne. Also es ist ein gutes Spiel. Es hat diesen wahnsinnigen Production Value, alleine bei der Grafik schon. Wenn wir sagen, es gibt Kritikpunkte, dann im Verhältnis zu so einem krassen AAA-Spiel wie Civilization ist und mit welcher Erwartungshaltung man reingeht. Aber es ist trotzdem einfach jetzt schon ein tolles Spiel, was ich auch letztendlich empfehle. Man muss halt nur wissen, auf was man sich einlässt. Und ein bisschen kommt es auch auf den Spielertypus an, was man halt erwartet. Wenn man, sag ich mal, ein bisschen casualiger spielt, einfach drauf losspielt, dann macht das Spiel schon wieder deutlich mehr Spaß. Wenn ich von Anfang an, zum Beispiel, weil ich ein Sonderheft mache, die Details wissen will, dann regt einen das Spiel halt schon mal wieder auf, weil es einfach dir so viel verheimlicht und du einfach nicht sagt, wie es geht. Das ist auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, mich stört jetzt mittlerweile das mit der Moderne mehr als das Interface, weil jetzt mittlerweile habe ich das Spiel verstanden, jetzt brauche ich diese Spielerführung nicht mehr. Aber am Anfang, die ersten 10 Stunden, war das natürlich viel wichtiger und hat mich viel mehr aufgeregt, dass ich jetzt wieder nicht weiß, warum das oder so passiert. Oder die deutsche Übersetzung ist auch teilweise einfach schlecht, muss man leider sagen. Ja. Also sie ist nicht schlecht im Sinne von Rechtschreibfehler, sondern vom Kontext her. Also entweder die KI oder wer auch immer das übersetzt hat, hat es ohne Kontext übersetzt.
Du meinst, Friedrich ist gar nicht schief?
Ja, genau. Und in Rom waren nicht 12 Tische relevant in ihrer History. Also dazu muss man als Kontext sagen, das 12-Tafel-Gesetz der Römer kommt vor. Das ist, da haben sie ihr Gesetz kodifiziert sehr früh, stand angeblich, glaube ich, auf dem Forum Romanum aus. Und das ist sozusagen der Zivilisationsbonus von Rom. Und der ist dann im Deutschen einfach übersetzt mit 12 Tische, weil das offensichtlich vom Englischen übernommen worden ist, wo das mit 12 Tables beschrieben ist. Ja. Und solche Sachen kommen immer wieder vor. Auch zum Beispiel, es gibt einen Begriff Quartiere, den das Spiel hernimmt für viele Boni und so weiter. Dann schaust du im Glossar nach und den Begriff gibt's nicht. Stellt sich nach langer Suche heraus, im Glossar heißt es auf einmal Viertel.
Ah, ja.
Aber das sind Sachen, also da kann man sich halt schon wirklich aufregen dann, auch wenn das Spiel an sich super ist, aber das,
Ja, ist oft so, das haben wir schon oft auch in Gesprächen mit Leuten gehört, die Übersetzungen machen, dass teilweise Spiele übersetzt werden müssen, ohne dass du viel Kontext bekommst. Ja. Oder auch unterschiedliche Spielbestandteile übersetzt werden, dann von unterschiedlichen Leuten, sodass man manchmal solche Sachen nicht abstimmt. Also dafür braucht es dann einfach eine gute Projektplanung und gerade bei Spielen mit viel gesprochenen Inhalten eine gute Dialogregie und sowas. Schade drum, auch patchbar, würde ich sagen. Schauen wir mal. Was ich gerne noch mal kurz wieder zurückrollen würde, weil es halt auch immer ein großes Thema ist, gerade wenn wir über Strategiespiele sprechen, ist die KI, bei der ich so hin und her gerissen bin irgendwie. Weil manchmal machen die richtig kluge Dinge. Ja. Also im zweiten Zeitalter, in diesem Zeitalter der Entdeckungen, wenn es darum geht, die neue Welt zu erkunden und dort Kolonien einzurichten, neue Ressourcen zu ernten und sowas, habe ich mir so gedacht, als ich das gespielt habe, na, was soll schon passieren? Fahre ich da halt mit meinen Siedlern rüber, mach ein paar Städtchen und alles wird gut und die KI blickt's eh nicht. Falsch! Die spielen mit bei diesem Wettrennen, die preschen auch Richtung Neue Welt, die richten da auch Kolonien ein, die versuchen sich die Stadtstaaten zu schnappen, die da auf dem Weg liegen manchmal, ne? Um da halt ihre Häfen einzurichten. Also da macht sie dann richtig gut mit. Meintest du vorhin auch, Stefan, was diese Stadtgründungs-KI angeht, ne, und die Expansions-KI, da ist sie gut dabei. Und ich habe gestern Nachmittag, als ich nochmal die Moderne gespielt habe, mir die anzugucken, eine richtig coole Szene erlebt. Ich weiß nicht, ob sie zufällig war. Da ist die KI mit einem Flottenverband auf mich zugekommen. Ein Flottenverband sind mehrere Schiffe, einfach als Armee verpackt, gibt's an Land, ne, mit Heerführern, die mehrere Truppen mitführen. Geht genauso auf See mit einem Flottenkommandeur, mit einem Admiral, der mehrere Schiffe so verpackt. Und es hat diese Schiffe ausgepackt, dann waren da auf einmal 3 Schiffchen. Und die haben eins meiner Schiffe, das an der Küste gerade genüsslich Musketiere beschossen hat, einfach ohne Gegenwehr, eingekreist, sodass ich mich nicht mehr wegbewegen konnte und haben mich zu Klump geschossen. Ich weiß nicht, ob das ein Versehen war, liebe KI, vielleicht wollte sie einfach nur ihre Armee verpacken und es war zufällig genau so formatiert, dass ich da nicht mehr weggekommen bin. Aber da dachte ich mir, cool. Ne? Also war natürlich verärgert dann, dass mein Schiff kaputt war, aber coole Szene, gute KI-Aktion. Auf der anderen Seite hast du dann so Sachen, dass du in der Moderne spielst und eigentlich Gegner hast, die dir sogar technologisch mindestens ebenbürtig, wenn nicht überlegen sind, die dann auch schon den Flug erforscht haben, Flughäfen bauen, aber einfach, obwohl ich mit Bomben auf ihre Städte schmeißen, es nicht hinkriegen, mal Abfangjäger zu bauen. Oder erst sehr viel später hinkriegen, Abfangjäger zu bauen, wenn ich halt den Krieg schon halb gewonnen habe.
Oder auch vorher schon gibt es auch, gerade so im zweiten Zeitalter hast du diese, sie kriegt zum Beispiel gut hin, Truppen an die Grenze zu schaffen, ja, und dich dann mit einem Haufen anzugreifen. Dann aber wiederum baut die zum Beispiel einfach nur Kavallerie oft. Also ich hatte ganze Kriege, wo die Gegner einfach nur Kavallerie bauen. Und zusätzlich dann noch dieses komische Ding, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob die KI jetzt, ob ihr da bewusst eine Hand auf den Rücken gebunden worden ist oder ob das Unvermögen ist. Nämlich sie führt oft den letzten Streich nicht aus und könnte eine Stadt von mir erobern, macht sie aber einfach nicht. Und dann läuft sie halt vorbei mit den Truppen und gibt mir nochmal und nochmal und nochmal die Chance, die Stadt doch noch zu verteidigen. Das fühlt sich halt auch nicht gut an, sei es jetzt, ob es jetzt bewusst so gemacht ist oder nicht, aber das sollte so nicht sein.
Oh, da würde mich interessieren, wie euer Erleben war, Stefan, was gerade Kriege angeht und wie viel Druck die KI ausübt auf dich.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich wirklich sehr spannende Kriege erlebt habe. Mhm. Wirklich, also taktisch super interessante. Ich hatte eine Front über so einen Fluss, habe mich hinter dem Fluss verschanzt. Die KI hat dann, ja, was sollte sie machen? Sie musste da halt rüber, hat dann immer angegriffen über den Fluss. Ich war eigentlich deutlich unterlegen, konnte das aber noch drehen. Aber sie hat gleichzeitig, wir hatten noch zwei, drei andere Grenzen, hat auch dort angegriffen, hat sogar eine Landung gemacht. Das ist immer ein gutes Zeichen für eine KI, wenn sie es hinkriegt, aktiv wirklich amphibische Landungen zu machen. Und hat an einem dritten Punkt, ich weiß auch nicht, ob das Zufall war, da stand eine Einheit sowas wie zu so einer Sicherung. Das fand ich alles insgesamt sehr, sehr erstaunlich. Und wie gesagt, diese Kriege haben mir riesen Spaß gemacht. Was mich noch interessieren würde in dem Zusammenhang, ich finde, wenn man jetzt über Balancing und hinten raus spricht und wie überlegen man ist, vielleicht solltet ihr immer noch ein bisschen dazu sagen, mit welchem Schwierigkeitsgrad ihr gespielt habt. Das macht ja auch einen Unterschied. Ich habe nämlich tatsächlich, es gibt, glaube ich, 6 Schwierigkeitsgrade. Ich habe meine erste Partie mit der dritten gestartet, nur zum Kennenlernen, und habe dann gemerkt, ich war schon im ersten Zeitalter sehr überlegen. Das fühlte sich dann wirklich langweilig an. Und dann habe ich Stück für Stück gesteigert. Und bei der vorletzten, also ich habe noch nicht göttlich gespielt, da fühlte ich mich eigentlich komplett gefordert. Wie gesagt, ich habe aber noch nicht komplett zu Ende gespielt. Also ja, ich kann jetzt im letzten Teil nicht viel sagen, aber das würde mich mal interessieren, unter welchem Schwierigkeitsgrad ihr den Eindruck gewonnen habt.
Also ich finde, der sich für mich am angenehmsten anfühlt, war der vierte. Ist es Suzerän oder was es ist? Also auf jeden Fall, ne? So die Mitte, weil ich habe sehr viel auf Gottheit gespielt, aber mit Schnellstart, um in bestimmten Zeitaltern einfach zu gucken, wie geht die KI mit den Neuerungen um. Ne? Einfach einen Schnellstart einrichten und sagen, ich will direkt in der Moderne spielen oder ich will direkt im Zeitalter der Entdeckung losspielen und dann zu gucken, was passiert. Und auf Gottheit ist es tatsächlich so, dass die Truppen auch gut massiert, ne? Sie übt Druck aus an deinen Grenzen. Wie viele Panzer die gebaut haben in der Moderne, geht auf keine Kuhhaut. Also da merkst du auch natürlich eine industrielle Überlegenheit, weil sie auch Boni bekommt, gehe ich fest davon aus. Ja. Aber wie gesagt, viele der Sachen, die ich erlebt habe, haben auf Gottheit gespielt. Ich finde nur, Gottheit ist ein etwas unangenehmer Modus, wenn man nur mit KI spielt, weil sie dir sehr aggressiv den Krieg erklären. Also du hast meistens so einen okayen Kumpel so in dieser Anführerriege, mit dem du auch Handel betreiben kannst, aber alle anderen sind dann so aggressiv, dass sie dir früher oder später auf jeden Fall den Krieg erklären. In der einen Partie, die ich gerade umrissen habe, wo sie die Abfangjäger nicht so hingekriegt haben zu bauen, hatte ich irgendwann halt einfach einen Krieg gegen 6 Leute. Das Gute war, dass die auch untereinander ein bisschen im Krieg waren, sodass sie nicht nur mich angreifen konnten. Da hatte ich, glaube ich, Glück, weil sonst wäre es ein bisschen schief gelaufen. Ne? Aber dass sie einfach so sehr dich als unterlegen wahrnehmen dann, weil sie halt Boni haben und dir sehr schnell den Krieg erklären auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das ist, glaube ich, auch nicht neu für Civilization. Aber deswegen fühle ich mich am allerwohlsten in der gehobenen Mittelklasse, wenn man das so sagen kann.
Ja, ich hab dann auch mal auf Gottheit von ganz Anfang bis zum Ende gespielt. Es kommt auch ein bisschen aufs Glück drauf an. Manchmal hast du Partien, da wo dich die Leute einfach wirklich relativ früh auch schon angreifen. Aber ich hatte in der Partie dann überhaupt keine Probleme, weil der erste Krieg in der Antike war halt schwierig, weil die KI dann relativ gute Kampfboni kriegt. Man muss dazu sagen, dass sie insgesamt nicht mehr so offensichtlich cheatet wie früher. Also gerade in Civilization 6 hat sie gefühlt einfach mit 5 Einheiten und 3 Siedlern angefangen. Das macht sie jetzt nicht mehr, was ich eigentlich angenehm finde. Aber dann war es trotzdem so, dass ich habe dann halt den ersten Krieg gegen bei mir dann Ägypten gewonnen und dann war erstmal meine Nachbarschaft leer und dann konnte mich auch gar keiner so richtig gleich wieder angreifen und dann bin ich da so durchgerollt und hinten raus habe ich dann 1865 die Wasserstoffbombe gezündet und hatte gewonnen.
Ja, historisch, ja.
Ja. Aber man muss dazu auch sagen, na gut, also es kommt halt auch auf den Spielertyp an. Also ich darf jetzt natürlich in meinem Test auch nicht davon ausgehen, dass es jeder so spielt wie ich. Wie gesagt, wenn man es ein bisschen weniger auf Min-Max und so weiter spielt. Allerdings, gerade man kann zum Beispiel ja jetzt in Civilization 7 auch die Anführer aufleveln sozusagen. Mhm. Also es gibt, und dann hat man über diese Zeitalter hinweg diese Vermächtnisboni. Also es läuft sich relativ viel darauf raus, dass das Spiel will, dass du dich so spezialisierst. Und das öffnet natürlich, wenn die Balance nicht immer perfekt ist, Tür und Tor dafür, dass du dann wegrennst. Wir haben uns schon ein paar Mal angesehen oder drüber geschmunzelt, dass Confucius viel zu stark ist. Gibt auch irgendwo, jemand hat schon geschafft mit Confucius und Khmer oder so.
Genau, mit Confucius und den Khmer machst du das Spiel kaputt, hat jemand auf Reddit rausgefunden gehabt. Schon bevor jetzt der Release gekommen ist, werden sie auch patchen wahrscheinlich.
Bestimmt,
ja. Aber das ist auch, da finde ich, das ist auch okay.
Ja.
Weil sie haben so viele mögliche Kombinationen aus Völkern und Anführern und auch sehr spezifischen Sachen. Konfuzius plus 25% Wachstumsrate. Dann kommen noch die Khmer und andere Boni hinzu, dass dann irgendwie die Städte so viel Nahrung produziert haben und so schnell gewachsen sind, dass das Spiel einfach kaputt geht. Die Engine kann das nicht mehr. Ja. Die Rage quittet dann quasi. So, und das ist aber, finde ich, noch ein nachvollziehbarer Fall von, na klar, das müssen sie erst balancen. Und das werden sie auch solche Sachen erst sehen, wenn es draußen ist, weil dann halt die Leute erst anfangen, millionenfach diese Kombination auszuprobieren.
Ja. Genau.
Daniel, wie geht's dir denn mit der KI? Die Gretchenfrage.
Also im Großen und Ganzen habe ich positive Erfahrungen gemacht, allerdings auch ein paar der Punkte, die eben aufgelistet worden sind, ein paar doofe Sachen hatte ich auch schon erlebt, dass ich verschont worden bin, wo ich eigentlich lieber exekutiert worden wäre, was gerade etwas seltsamer klingt, als es gemeint war. Aber man muss bei der KI auch unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Arten von KIern. Es gibt eine KI, die die Truppen taktisch sieht. Es gibt eine KI, die die Truppen taktisch kämpft. Es gibt eine strategische KI, die sich ausbreitet und so weiter und so fort. Und bei der KI, die für die Bewegung der Einheiten zuständig ist, das ist klar viel, 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 viel besser als in Civ 6. Das ist richtig gut gemacht, aber der taktischen KI, die einen jetzt umzingelt und nachsetzt, das funktioniert auch sehr gut. Strategisch habe ich das unterschiedlich erlebt. Ich habe in der Regel auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich nach dem immer gefragt werde, rund um zu Lease einfach. Und da habe ich beides erlebt, sowohl KI-Konkurrenten, die eher lame gespielt hatten und den ich davon gezogen war, aber auch Leute, auch Konfuzius, die mich richtig, richtig gequält haben. Seitdem bin ich der Meinung, dass es eine Legende ist, dass Konfuzius ein weiser, entspannter und liebenswürdiger Mensch, Mann gewesen wäre. Ich glaube, das war so eine Art, ich glaube, der hat die Geschichtsbücher umschreiben lassen. Der hat die ganze Welt erobert, alle massakriert und hat dann nachher gesagt, ich möchte bitte gegenüber der Nachwelt positiv dastehen. Und dann mussten die Historienschreiber das machen, ansonsten rüber ab. Da gehe ich fest von aus. Und ich glaube auch, Micha, du hast ja erzählt, dass du teilweise taktisch sehr klug von der KI in Bedrängnis gekommen bist. Wir sind im Internet. Was darf man im Internet machen? Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Also ich glaube, die wahrscheinlichste Erklärung ist doch eigentlich die, dass bei allen, es gibt ja noch nicht so viele Leute, die Civ 7 schon spielen konnten. Und ich glaube, die haben extra für das reichweitenstärkste Magazin in Europa, weltweit, im Universum, für Civ 7, für euch und für euch Cheftester, für Rhein und auf dich irgendwelche Leute abgestellt, Schülerpraktikanten zum Beispiel, die in der Firaxis-Zentrale in Maryland sitzen und die euch einfach sich bei euch reinhacken und die euch dann situativ die Feinde einfach ziehen gegenüber euch. Mit dem Eindruck habe, die sind clever.
Ja, liebe Grüße an die Schülerpraktikanten in Maryland an dieser Stelle, habt ihr gut gemacht. Mal so, aber es wird. Kann aber gar nicht sein, weil im Multiplayer ja zumindest in der Antike und im Zeitalter der Entdeckungen nur 5 Leute mitspielen können, obwohl man 8 Civilizations auf der Karte hat. Ist eine der Sachen, die zunächst mal auf dem Papier schwer nachvollziehbar sind. Nochmal ganz klar formuliert, in der Antike und im Zeitalter der Entdeckungen, also in den ersten beiden Zeitaltern, können nur 5 Leute im Multiplayer spielen. In der Moderne dann aber 8. Also wenn man eine Multiplayer-Partie schon erst in der Moderne anfängt mit einem beschleunigten Start, kannst du es zu 8 machen, sonst zu 5. Und das liegt daran, dass die Welt immer, sonst würde das Zeitalter der Entdeckungen mit der Entdeckung einer neuen Welt, das muss so angelegt sein, dass es natürlich dann 2 Kontinente gibt, immer in diese beiden Kontinente aufgeteilt ist und auf dem Erstkontinent, so in der alten Welt, starten immer 5 Leute, in der neuen Welt dann 3. Diese Mechaniken mit andere neue Welt entdecken gelten aber für diese neue Weltvölker nicht. Das heißt, wenn die von Menschen gespielt werden würden, würde das Spiel zusammenbrechen, weil die ja nicht die alte Welt entdecken können als Völker, die in der neuen Welt leben. Und erst in der Moderne sind die dann einfach gleichberechtigte Teilnehmer, die auch alle Features nutzen können. Deswegen haben sie diese Limitierung eingebaut. Als wir das zum ersten Mal gehört haben, haben wir so gedacht, hä? Ja. Wie kann man denn je nach Zeitalter unterschiedliche Spielerzahlen haben? Aber so ergibt's Sinn.
Darf ich das noch ein bisschen ergänzen und erweitern? Unbedingt. Weil das wird noch ein Stück weit interessanter, weil sie könnten ja jetzt auch sagen, wir machen 3 Kontinente, sodass 8 Spieler Platz hätten.
Stimmt.
Und dann sind immer noch 3 weitere irgendwo auf der neuen Welt. Aber da kommt das Problem, glaube ich, Crossplay und Konsolen zum Tragen, weil das ist dann wohl ein Problem für die Rechenleistung der Konsolen mit den riesigen Karten. Und ich glaube, das ist der Sache geschuldet. Ich glaube, sie haben auch schon angedeutet, dass sie vielleicht da nochmal drüber gehen. Ich bin mir relativ sicher, ein PC-Spieler würde das hinbekommen, eine große Karte mit, was weiß ich, 12 Fraktionen und davon 8 menschliche. Das würde, glaube ich, gehen.
Ja,
das glaube ich. Das ist tatsächlich, Entschuldigung, das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt. Ich hatte es eingangs schon mal kurz erwähnt, dass das Spiel ausgerichtet ist auch für Einsteiger, für Crossplay, für und so weiter. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass das Spiel laufen muss auf der schwächsten Plattform. Und das merkt man überall, also Nintendo Switch, das merkt man überall bei der Kartengröße, bei den Kartenskripten. Die sind in der Regel nicht so, die sind eher auf so Allrounder-Erlebnisse ausgestellt. Und auch bei der Kartengröße ist es alles noch sehr, sehr limitiert. Und generell ist durch das gesamte Spielerlebnis zieht sich hindurch, es muss einsteigerfreundlich sein. Die Leute müssten keine Veteranen sein, die dürfen nicht auf hochkomplexen, komplizierten Situationen erstmal stoßen, sondern das soll zum Start hinweg für alle irgendwie dechiffrierbar sein. Die Leute sollen nicht verzweifeln über irgendwelche hochspezialisierten Kartensituationen, die ihnen Fragezeichen in die Augen hexen. Und das finde ich unterm Strich einerseits nachvollziehbar, andererseits allerdings auch enttäuschend für mich als PC-Spieler und auch als Veteran. Ich finde das persönlich ultra cool, wenn man mehr Leute in unsere Civilization-Community reinholt und wenn ein Spiel so designed ist, dass die keine so großen Einstiegshürden haben. Aber ich würde mir halt wünschen, dass für mich als PC-Spieler und als Veteran optional die Möglichkeit bestehen würde, hey, bei Multiplayer-Matches Crossplay oder Spiel über mehrere Plattformen hinweg optional ausgeklickt, deaktiviert und der dürft dann halt spielen auf größeren Karten und mit abgefahrenen Zufallskartenskripten beispielsweise. Und das finde ich schade, weil da finde ich ein bisschen die Kernzielgruppe von uns PC-Oldie-Veteranen so ein kleines bisschen. Also ich glaube, das Spiel hätte für uns alte, weiße Männer etwas mehr Rücksicht nehmen sollen.
Klipp das einfach hier raus. Unser Chat ist gerade dabei, das in Schlagworte zu gießen. Bremsklotz-Konsole,
also, habe ich hier gelesen. Da würde ich zwei sagen. Also ich würde nicht 100% zustimmen da jetzt. Also ich finde, es klingt ein bisschen so, als wenn es dann auch spielmechanisch nur für Einsteiger wäre. Ich finde schon, dass es im Großen und Ganzen, bis auf jetzt ein bisschen die KI-Stärke, aber sonst, also ich finde, dass es jetzt nicht, es ist jetzt nicht Civilization das Mobile Game oder so.
Nein,
also
das ist definitiv
schon noch schön kompliziert, komplex letztendlich.
Es ist auch manche nicht Civilization Revolution, ne, was die ja eigentlich gemacht haben, extra dafür. Ne? Ja.
Das ist manche der Zeitaltermechaniken sind auch gut komplex, gerade bei der Wirtschaft zum Beispiel, eher komplexer als früher, würde ich sagen. Und vor allem bei der Technik kommt halt dazu, also es stimmt soweit auf jeden Fall, gerade mit der Kartengröße und so, aber es sieht ja dabei trotzdem fantastisch aus und die Rundenberechnung hat vermutlich dann davon profitiert, dass sie versucht haben, das auch auf den anderen Plattformen gut spielbar zu machen, aber wir als PC-Spieler haben dann den großen Vorteil, dass die Rundenberechnung so kurz ist, dass es eine Freude ist. Also ich brauche meistens unter fünf Sekunden, selbst in der Moderne, die ja gefühlt noch nicht so 100% gepolished ist, dauern die Runden trotzdem nur 15 Sekunden maximal. Also das ist ein großer Fortschritt meiner Meinung nach. Und wie gesagt, es sieht einfach fantastisch aus, abgesehen vom Interface.
Ja, und es hat ja auch andere Vorzüge, ne? Weil ich gerade auch im Chat gelesen habe, Mönch, das klingt doch jetzt nach 62%. Nein. Es ist ein sehr gutes Spiel, aber wir reden natürlich auch sehr viel über die Kritik, weil es halt wichtig ist, da unter die Haube zu gucken und mit der Lupe reinzugucken, wie wir halt manchmal sind, wir Kritiker. Ne? Genau. So mit extra so, ne, so wie alte Leute, die so die Party in der Nachbarschaft beobachten und sagen, macht der jetzt die Musik immer noch nicht leiser. Ne?
So sind schon wieder alte weiße Männer hier am Start. Ne?
Ja, ich weiß auch nicht, was heute los ist, aber Civilization ist halt auch so eine alte Serie, da rutscht man automatisch rein.
Aber da würde ich dann sagen, vor allem, was ja vorher total kontrovers diskutiert worden ist mit den Anführern, ich glaube, zumindest auf jeden Fall mal Micha und ich sind uns da ja einig, dass wir das bei weitem nicht so schlimm finden, wie es getan wurde oder wie wir selber dachten, dass es sein würde.
Im Gegenteil, ich finde das super.
Dieses Kombinieren also, und so weiter ist echt nicht, also
ja,
eigentlich eine coole Sache. wie geht's euch da? Entschuldigung, dass ich kurz die Moderation weggenommen
habe. Nee, du kannst jederzeit weiter moderieren. Ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Aber bitte.
Also ich finde das teils. Ich finde diese Kombinationsmöglichkeiten von, oh, ich hoffe, das war nicht zu hören. Ich habe vergessen, mein E-Mail-Programm zu schließen. Oh, Moment, Sid Meier.
Nee, du musst.
Ich soll mich freundlich über das Spiel äußern. Okay, wird gemacht. Civ 7 im Traum, Grafik ein Genuss, gerade wie die Höhenunterschiede, was war die Frage? Nein, diese Kombinationsmöglichkeiten von Anführern und von Zivilisationen finde ich bei mir cool. Also, dass ich alles kombinieren kann, wie ich will, finde ich zauberhaft. Das stört mich auch nicht in der Immersion, weil es liegt ja in meiner spielerischen Freiheit, ob ich das eher historisch spiele oder nicht. Etwas doof finde ich es allerdings bei den KI-Konkurrenten, auf die ich stoße, weil was bleibt, sind halt die Anführer. Die Anführer sind die ganze Zeit mit dabei und ich habe schon nach dem ersten Zeitalterwechsel kriege ich nicht mehr hin, mit welchem Volk die im zweiten Zeitalter spielen und vergesst das auch wieder. Und da habe ich nur im Kopf, das ist Konfuzius, das ist Napoleon, das ist was weiß ich wer. Aber die Anführer selber bleiben für mich halt die Konstante im Spiel. Und das ist natürlich ein bisschen schade, ist allerdings systemimmanent. Ich kann nicht beides machen. Ich kann nicht mir als HI, als humane Intelligenz vom Spiel den super Vorteil freischalten lassen, dass ich je nach taktischer Situation oder nach Feeling mal mit der einen Ziffer, mit der anderen eine Epoche bestreite und sage, nee, die KI-Gegner, das soll immer festgetackert sein, also entweder oder. Das nimmt man dann in Kauf einfach. Ne?
Und ich glaube, dass die Anführer so präsent sind, das ist logischerweise ganz bewusst gemacht und auch zum Glück so gemacht. Denn, und vielleicht kommen wir mal auf diesen Knackpunkt zu sprechen, der die meisten umtreibt. Also wir haben ja jetzt 40 Minuten über alles Mögliche gesprochen, aber die Leute da draußen, die es nicht leiden können, zumindest durch die Previews, die hassen halt diesen Zeitalterwechsel und den Zivilisationswechsel. Das ist doch das große polarisierende Ding. Und man schaut dann immer auf Humankind, gibt ganz viele Kommentare bei mir. Oh Gott, das Humankind-System. Oh Gott, die Serie wird in den Ruin getrieben. Das wird jetzt auch scheitern. Man muss doch mal sagen, ich finde, sie haben das richtig gut hinbekommen, ja, finde ich. Ja. Und mit Abstand besser hinbekommen, als Humankind es hinkriegt. Erstens, weil dieser Zeitalterwechsel noch besser funktioniert, die Mechaniken sich stärker unterscheiden. Auch dieses Gefühl, ein Stück weit zurückgesetzt zu werden, ist irgendwie cooler. Also das ganze System funktioniert besser. Und weil sie es über die Präsenz dieser Anführer hinbekommen haben, dass mir immer jederzeit klar ist, was ist mein Nachbar, was ist meine gemeinsame Geschichte mit diesem Nachbarn. Und das hat zum Beispiel Humankind nicht hinbekommen, weil die dort zum Beispiel keine historischen Anführer genommen haben, sondern irgendwelche Leute, die banale Namen hatten, mit denen ich nichts verbunden habe. Und bei Humankind ist man dazu übergegangen, ja, das ist der Rote, das ist der Grüne, das ist der Blaue. Das ist halt bei Civ 7 in keinem Moment so. Du hast immer, vor allem eben die Anführer, mir geht es genauso wie WB, dass diese einzelnen Nationen nicht mehr so eine große Rolle spielen bei den anderen. Aber das ist für mich okay. Ich habe die Geschichte mit Augustus, mit Konfuzius. Es ist ein alter Feind, ein alter Freund. Die Identifikation über das Spiel hinweg funktioniert sehr, sehr gut. Und die Zeitaltermechanik ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die finde ich richtig fantastisch.
Plus eins.
Ja, plus zwei.
Plus drei.
Oh, wow. Okay. Einigkeit im Review Talk zu Civilization 7. Aber ich stimme dem total zu, weil dadurch, dass diese klare Zäsur auch immer ist am Ende eines Zeitalters, ne? Es ist ja dann wirklich ein Zeitsprung da. Ein Zeitalter endet mit einer Krise, ne? Sei es die Pest, die ich einmal erlebt habe und die meine Städte verheert hat. Sei es irgendwie, dass dein Reich einfach in Anführungszeichen auseinanderfällt. So ist die Geschichte, die drunter liegt. Du hast halt einfach viel mehr Unzufriedenheit, ne? Dann am Ende der Antike beispielsweise und musst dann anfangen, damit klarzukommen, dass deine Städte irgendwie unhappy sind und rebellieren und sowas. Also, und dann zu sagen, okay, diese Epoche der Menschheitsgeschichte ist vorbei. Konfuzius, was ist dein nächstes Begier? Und dann sagst du, okay, ich möchte gerne weiterspielen jetzt. Die Ming sind untergegangen oder die Römer oder sowas. Und jetzt geht's weiter mit den Inka, weil das wird die neue Power-Zivilisation sein, die neue Hochzivilisation in dieser Welt.
Micha, ich kann nicht mehr zuhören. Dieser Film im Hintergrund, ist der von dir, Rainer?
Nein, hast du den gemacht? Wir haben hier
Weil spielt er so schlecht oder was?
Ich habe niemals in meinem Leben irgendjemand in einem so irren Tempo Civilization spielen gesehen. Ich höre teilweise gar nicht zu. Ich gucke da hin. Habt ihr jemand unter Drogen gesetzt oder läuft es in dreifacher Geschwindigkeit?
Also das ist mein Gameplay. So spiele ich einfach. Für alle, die uns jetzt im Podcast zuhören, man sieht hier, wie ich einen Speedrun mache. Die erste Speedrun. Nein, ich glaube, es ist ein bisschen beschleunigt, was gerade abläuft. Deswegen daran liegt es wahrscheinlich.
Teilweise ist es auch so gerade. Also es war mal zwischenzeitlich auch Gameplay von mir aus der Moderne drin und da war es aber schon so, dass ich teilweise so durchgerusht bin, weil ich schon wusste, dass ich gewonnen hatte und ich wollte nur noch gewinnen sozusagen. Also es gab dann einfach diese Momente eben wieder, das war eben auch, was ich kritisiert hatte, dass ich am Schluss, ich wollte einfach nur noch, dass es vorbeigeht und dass ich gewinne. So die letzten, letzten 30 Runden oder so waren einfach völlig belanglos und deswegen wirkt es dann teilweise schneller. Also in Antike oder... Würde ich auch.
Mein Gameplay musste hier verlangsamt werden, weil normalerweise bin ich natürlich spiele es mit so einer südkoreanischen APM einfach durch, so wie die StarCraft-Profis. Lass uns doch zurückkommen zu dem, was du gerade gesagt hast. Was nämlich was war?
Ich habe gar nicht als letztes geredet.
Es ist für mich auch Montagnachmittag. Ja.
Naja, dann lass mich doch noch was auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall zustimmen. Also auch die Zeitalter selber, die Wechsel, die geben dem Spiel irgendwie so diese Highlights. Ja, es ist so ein bisschen Bruch drin, der sich so ein bisschen unnatürlich anfühlt, aber vor allem rein spielmechanisch bietet er wirklich viele Vorteile eigentlich. Das Spiel, es läuft nicht so ein bisschen gelangweilt dahin, wie es dann teilweise in den Vorgängern war, sondern hat diese Highlights auch mit diesen Krisen, das finde ich, addet auch was. Also gerade wir sind, glaube ich, auch Fans.
Ja.
Wie auch bei Stellaris damals und so mit diesen
Krisen. Krise ist immer gut.
Und wenn man es nicht mag, kann man es ausstellen. Das ist auch wichtig, glaube ich. Und sonst hast du aber halt auch so eine Karotte vor der Nase, auf die du hinarbeiten kannst. Weil dieses Vermächtnissystem, also du folgst in diesem Spiel, du kannst in diesem Spiel vier verschiedenen Pfaden folgen. Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft oder Militär. Und also kannst du auch allen gleichzeitig folgen, wenn du willst. Und sammelst darin Fortschrittspunkte sozusagen. Und bei bestimmten Meilensteinen innerhalb von diesen Pfaden bekomme ich dann Vermächtnispunkte, die ich dann im nächsten Zeitalter in Vorteile ummünzen kann. Und so behalte ich ein paar Belohnungen für gutes Spiel im letzten Zeitalter. Es wird aber trotzdem so ein bisschen alles zurückgesetzt, dass ich nicht komplett wegrenne, wenn ich schon in der Antike gut war. Mhm. Das bringt einfach viele, also es gibt so eine gewisse Dynamik im Spiel und hat dann noch zusätzlich den Vorteil, dass ich jede Zeit unterschiedlich anfühlt, weil diese Vermächtnispfade mit unterschiedlichen Mechaniken auch einhergehen. Und dadurch gewinnen die Zeiten, also haben so einen eigenen Zeitgeist. Also dann hat er eben im Zeitalter der Entdeckung, wenn ich auf Wirtschaft gehe oder auf Krieg, dann ist es sehr relevant, dass ich da neue Siedlungen in der neuen Welt dann einnehme oder Gründe und dann zum Beispiel mit Schatzflotten meine Rohstoffe nach Hause schippere. Und dann hat es gleich so dieses Gefühl von dieser Zeit. Das ist einfach eine richtig coole Sache, die das Spiel einfach besser macht, als es vorher war.
Ja.
Darf ich den Punkt noch ergänzen?
Unbedingt.
Was ich auch ein Element, was mit dem Zeitalterwechsel zu tun hat, das ich sehr toll finde, und zwar die Tatsache, dass man jetzt nicht schon quasi am Beginn, wenn man in der Steinzeit seine erste Stadt baut oder seine zweite, schon im Auge hat, da hinten, da baue ich mal irgendwann meine Universität hin, da kommt das Kernkraftwerk oder das Kohlekraftwerk hin, und man hat quasi schon alles vorgeplant. Ich habe das immer bei WB ein Stück weit bewundert, aber eigentlich auch ganz schrecklich gefunden, wie er schon genau wusste, da mache ich den Pin hin, da kommt das hin. So, das ist etwas, was voll gegen meinen Spielertyp geht, weil das mich irgendwie aus diesem Flow eine Weltgeschichte zu erleben oder eine Geschichte, eine Zivilisation zu erleben, komplett rausreißt, wenn ich jetzt schon plane, was kommt in 1000 Jahren wohin. Und das ist halt hier verändert, weil man mit den neuen Zeitaltern überbauen kann und auch überbauen muss. Das finde ich ein sehr cooles System. Das würde jetzt zu weit gehen, das im Detail zu erklären. Aber Gebäude verlieren ja teilweise ihre Einnahmen, aber sie sind auch nicht ganz obsolet. Man kann dann immer schön abwägen, lohnt es sich, die jetzt zu überbauen oder baut man erstmal noch woanders was Neues. Aber das kommt, ich sag mal, so einer historischen oder ist jetzt ein bisschen komisch von authentisch zu sprechen, aber das kommt so der Menschheitsgeschichte irgendwie viel näher. Wir haben ja das nicht, dass wir eine Zivilisation von der Steinzeit bis zum heutigen Zeitpunkt geführt haben, sondern Zivilisationen sind untergegangen, es gab Ruinen, auf die wieder neu aufgebaut wurden. Aber dennoch sind natürlich Bestandteile der Kultur überliefert worden. Und das findet in diesem neuen System sehr schön Widerklang. Das gefällt mir herausragend.
Und noch ganz kurz eingeworfen, gleich auf Daniel, noch ganz kurz. Es hat auch den Vorteil, dass du in jedem Zeitalter Einheiten und Spezialeinheiten und Gebäude hast und nicht zum Beispiel, ich spiele die USA in Civilization 6 und bekomme dann irgendwann meine Spezialeinheiten ganz am Ende, wo es mich eh schon nicht mehr interessiert, weil ich dann schon gewonnen habe. Und jetzt habe ich in jedem Zeitalter einzigartige Militär, Zivil und Gebäude. Und das ist auch ein Vorteil.
Also generell leiden ja eigentlich die 4X-Spiele darunter, dass es immer eine ellenlange, langweilige Late-Game-Langeweile-Phase gibt, wo man entweder feststellt, ich werde verlieren und dann neu startet, oder ich werde gewinnen und dann klickt man sich mühsam dem Sieg halt entgegen. Und da greift das versucht Civilization 7 ja zu verändern. Das klingt, passiert nicht perfekt. Das hatte Rainer eben auch schon erläutert, aber doch relativ gut. Durch das Aufteilen der Zeitalter hast du quasi immer einen dreigeteilten Rhythmus im Spiel. Du baust auf, du versuchst technologischen Vorsprung zu bekommen, du versuchst deine Truppen besser zu machen, kurz vor dem Zeitalterwechsel versuchst du dann damit zuzuschlagen, Beute einzusacken, die Kriege rechtzeitig zu beenden, bevor das Krisenzeitalter zu Ende ist, um dann hineinzukommen ins nächste Zeitalter, einen Teil der Beute darfst du behalten, ein Teil ist weg, und dann beginnt das wieder von vorne. Und dadurch findet das Spiel so in Wellen statt. Es treibt dich voran und immer wieder kommt eine neue Spielphase in einer neuen Reihenfolge halt. Und das finde ich extrem cool umgesetzt. Das ist ein sehr mutiges Konzept und das klappt auch. Und da finde ich es auch bemerkenswert, wenn ein Entwicklerstudio und auch ein Publisher, der da mitmacht, sich was traut, sich kreativ was traut, was ja auch bedeutet, dass man sich finanziell was traut, der hätten sich die Aufgabe viel, viel leichter machen können. Indem sie einfach bei den bisherigen Konzepten geblieben wären und das ein bisschen aufgehübscht und ein paar Spielsysteme ein bisschen angepasst hätten. Das finde ich bemerkenswert und ich wünsche ihnen sehr, dass das klappt auch. Das wünsche ich ihnen wirklich aus vollstem Herzen.
Ja, und ich glaube, es wäre für mich auch eine der Sachen, bei der ich mir wünschen würde, dass sie das noch tatsächlich auch erweitern und verfeinern, diese Zeitaltermechanik. Mhm. Weil da kannst du in Zukunft nicht nur sagen, dass dann natürlich die Zeit nach 1950 noch nachgeliefert wird, wovon wir jetzt mal ausgehen dürfen, weil irgendwann muss es komplett sein, einfach was die Menschheitsgeschichte angeht, sondern vielleicht auch nochmal ein für sich stehendes Mittelalter mit eigenen Mechaniken. Dafür müsste man zwar ein bisschen umstrukturieren, ne, dann nimmst du die Pest halt aus dem Zeitalter der Entdeckung raus, aber dieser Sprung von, okay, jetzt ist die Antike zu Ende, lass mal zur neuen Welt segeln, der ist sehr groß. Aber was spricht denn dagegen? Auch da in einem zukünftigen Add-on. Und wir wissen, Phyrexis kann Add-ons. Zur DLC-Politik, was kleine Erweiterungen angeht, da sagen wir gleich noch was. Aber was die großen Add-ons anging in der jüngeren Civilization-Geschichte, ne, sei es bei C5 irgendwie, Brave New World, Gods and Kings und so, das waren immer Pakete, die das Spiel deutlich besser gemacht haben und die Systeme deutlich verfeinert haben. Und jetzt zu sagen, hey, wir können auch mit diesem Zeitalter-System noch weitergehen, wir können auch das nochmal verfeinern, wir können auch da schauen, ob wir Zeitalter noch ein bisschen unterteilen, ob wir Micha sein Mittelalter geben, was er unbedingt haben möchte, mit irgendwie Triboken und Rittern und so Mittelalter-Stuff, fragt Maurice, wenn ihr es genauer wissen wollt, wäre eine Möglichkeit.
Da bin ich ein bisschen skeptisch. Also ich gebe dir recht, das Modulare, also das Zeitalter-System ist ja ganz offensichtlich sehr modular.
Ja.
Und ich glaube, es ist denkbar, dass man das macht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es tatsächlich hinten raus passiert, als es in der Mitte reingepackt wird. Weil man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass das Mittelalter nicht da wäre. Dieses Zeitalter Deckung ist ja eigentlich nur eine Überschrift. Wenn man sich den Tech-Baum anguckt, fehlt da eigentlich gar nichts. Wir enden in der Antike, in der Spätantike und wir beginnen im Zeitalter der Entdeckung im Frühmittelalter technologisch. Es gibt die Ritter, es gibt die Triboke, ist ja alles da, es gibt die Burgen. Das ist ja nur ein Claim. Das heißt, rein spielerisch beginnen wir gewissermaßen im Mittelalter, erarbeiten uns ja dann erst die Möglichkeit, die andere Welt zu entdecken, indem wir die Technologien dafür haben, die Schiffstechnologien und so weiter. Das ist ja alles da. Das ist nur durch den Claim einfach so genannt worden. Insofern, ich weiß auch nicht, ob das dem Spiel wirklich gut tun würde, wenn man da jetzt noch was zwischenschieben würde. Ich würde mir eher wünschen, über DLCs die Zeitalter noch viel spezifischer und interessanter zu machen. Stichwort Religion haben wir schon genannt. Religion im Zeitalter der Deckung ist einfach eine langweilige Mechanik. Die ist in etwa so wie bei Civ 6 vielleicht sogar noch ein bisschen blöder. das ist ärgerlich. Der Vorteil ist, es gibt jetzt nur noch im ein Drittel des Spiels die Religion. Das ist eine positive Entwicklung im Vergleich zu Civ 6.
Ist da auch sehr positiv, ja.
Dieses Micromanagement. Und um noch ein anderes Beispiel zu nennen, zum Beispiel im dritten Zeitalter fehlt irgendwie sowas wie ein Weltkongress. Also da könnte man einfach Mechaniken hinzufügen, die diese Zeitalter noch interessanter werden lassen, anstatt jetzt dann zwischendrin noch was reinzuflanschen.
Stefan, was würdest du denn davon halten? Ich stimme dir zu, plus eins, aber Doppelplus, wenn wir deine Idee aufgreifen und den gemeinsamen Wunsch an die Entwickler richten, dass sie außerdem eben noch Szenarien zu verschiedenen Epochen ausliefern sollten.
Ja,
Szenarien, ja, ne?
Ja, wir sind uns heute so unfassbar einig. Was ist hier los?
Ja, ja.
Szenarien. Also ich spiele nie Szenarien in Civilization. Oder halt falsch, das habe ich falsch gesagt. Ich spiele seit Civilization 2 keine Szenarien mehr, weil das die Add-ons damals waren. Irgendwie lustige Szenarien, wo man Bärchen gespielt hat statt Menschen.
Tatsächlich. Aber eine meiner Lieblingsspielerfahrungen überhaupt ist tatsächlich ein Szenario aus Civilization 5. Der Fall von Rom, glaube ich, heißt es. Das war richtig cool, fand ich richtig gut. Also da konnte man dann als Westrom spielen zum Beispiel und hat er unendlich viel Druck auf sich und naja, wie auch immer, es geht zu weit. Aber kann ich mir vorstellen, allerdings hätte ich gerne vorher andere Sachen first, zum Beispiel interessantere Karten. Also ich will nicht immer genau dieselbe Karte spielen. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Also der einzige Unterschied war, dass mein Startkontinent mal ein bisschen zerstückelter ist und manchmal ist es eine große eine Masse. Also da hätte ich gerne noch mehr Abwechslung. Das wäre jetzt mein alles erstes Ding. Aber
das geht aber nicht. Also,
ich weiß, aber ja, das ist ein Problem.
Es geht vielleicht, wenn man das macht, was Steinwallen vorhin skizziert hat, dass man erlaubt, dass generell mehr Leute in einer alten Welt starten, die noch vielfältiger sein kann. Aber das Kontinentsystem muss ja immer da sein, sonst funktioniert ja dieses Zeitalter der Entdeckung nicht.
Oder sie müssten sich halt clevere Sachen ausdenken, wie man das irgendwie umschiffen kann. Aber wäre halt schön.
Ja. Aha. Ja. Ja. Wisst ihr, woran mich Civilization 7 erinnert? An Age of Empires 4. Weil da haben doch die Entwickler auch diesen Schritt gemacht, dass sie gesagt haben, Stefan hatte schon schön ausgeführt, dass man historisch echter spielt, also oder historisch immersiver spielt. Dass man versucht wirklich, dass sich das Spiel weniger gamey anfühlt und dass die Epochen schön ausgemalt sind, dass man abbildet, wie sich Geschichte wandelt, dass man keine Heldenfiguren hat und anderes auch. Nämlich für mir kommt das so ein bisschen erwachsener vor als die früheren Teile. Wohl bei Age of Empires 4, die Teile vorher, das kommt mir erwachsener vor, weil irgendwie realistischer und nicht so pubertär verträumter. Und Civilization 7 so ein bisschen auch, weil es uns Spieler auch ein bisschen fordert bei der Immersion, dass wir uns klar machen, Zivilisationen ändern sich. Wir haben immer noch diesen unsterblichen Anführer, durch den wir unsere Partien durchhampeln dann halt, ne? Was ich andererseits wiederum verblüffend finde, ist, wie viele Spieler genau damit hadern. Also wie viele Spieler und Spielerinnen sagen, das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen lieber überall unsterblich sein. Wir haben mehr Spielspaß, wenn wir 6000 Jahre lang die Römer sind, die Amerikaner, die Koreaner oder wie Micha eben gerade schon gesagt hat, die Bärchen. Weil ich mich frage, ob das eine versteckte Werbung, du hast doch gesagt, du würdest gerne Bärchen spielen. Ist das eine versteckte Werbung für deinen OnlyFans-Account, oder?
Ja, das wird jetzt eingeblendet für alle, die es sehen. Aber um die Geschichte kurz zu erzählen, es gab mal eine Civilization 2 Map in einem Add-on, auf der man Bärchen gespielt hat. Dann waren alle Einheiten, genau wie man sie kannte aus Civ 2, Krieger, Soldaten, alles, waren halt kleine gemalte Bärchen. Und dann habe ich diese Partie gespielt und dann kämpfst du natürlich gegen andere Bärchenvölker, ist ja klar, es ist also eine Bärchenwelt. Und dann habe ich erobert und zerstört und was ich immer mache in Civilization, diese Welt unterjocht und habe irgendwann gemerkt, Moment mal, Karte rausgezoomt, das ist ja Europa, das ist ja Asien, das ist ja Amerika. Ich spiele hier auf unserer normalen Erde. Und dann war das so ein Planet der Affen-Moment für mich, dass ich gesagt habe, nein, es war die ganze Zeit die Erde, nur mit Bärchen. Okay, Kapitel zu, nächstes Kapitel. Writing Bull ist der Weltmeister darin, mich einfach rauszubringen bei dem, was ich gerade hier gehaltvoll und wichtig sagen wollte zu Civilization 7.
Das mache ich aber auch nur deshalb so gerne, weil du mich immer so belohnst mit deinem verwirrten Gesichtsausdruck.
Ja. Vielleicht helfe ich dir. Es ging darum, ob das Spiel erwachsener geworden ist. Und da kam das Bärchen-Thema.
Ja, das war's.
Das passte auch wunderbar. Mhm. Ich frage mich auch, ob die große Skepsis, die im Moment da ist bei vielen, ob die damit zusammenhängt, dass es einfach eine grundsätzliche Änderung des bisher Gewohnten ist. Weil wir haben eben seit 30 Jahren läuft das anders bei Civ oder ob da noch mehr hintersteckt. Weil am Ende wechselt Civ jetzt nicht nur irgendwie eine Spielmechanik, sondern es wechselt quasi sein Geschichtsbild. Wir hatten vorher sowas wie, in der Geschichtswissenschaft nennt man das so ein teleologisches Geschichtsbild. Das heißt, die Geschichte läuft irgendwie zielgerichtet ab auf ein Ziel, auf ein Ende. Und alles ordnet sich dem unter und alles ist irgendwie logisch aufeinander aufgebaut und führt dorthin. Das passt natürlich auch gut zum Computerspiel. Und das ist aber eigentlich eine sehr vormoderne Vorstellung von, wie Geschichte funktioniert. Und das wird jetzt abgelöst durch ein anderes Geschichtsbild. Und es könnte sein, dass diese Erschütterung, die damit einhergeht, nicht nur eine Erschütterung der Gewohnheit ist, sondern vielleicht auch, dass das so ein bisschen tiefer reicht, dass die Leute spüren, vielleicht ist meine Weltsicht gar nicht die richtige.
Ja. Naja, eine der Zwischenlösungen, die Rainer und ich vorhin entwickelt haben beim Mittagessen, weil wir sind halt geborene Spieldesigner, die einfach im Mittagessen die Probleme von Spielen lösen. Nee, Spaß. Aber ein Zwischenweg, den man ja gehen könnte, wäre, wir wissen ja, Großbritannien ist jetzt zum Release nicht im Spiel, wird als DLC nachgeliefert werden, da sagen wir schon mal Buh, weil fieser Money Grab, würde ich sagen. Aber Großbritannien, wenn es dann nachgeliefert wird, ist eine Zivilisation in der Moderne. Also ne, eine Nation, die dann erst im letzten, jetzt aktuell noch letzten Zeitalter eine Rolle spielen wird, die man da dann wählen kann. Was wäre denn, wenn man für alle Zivilisationen auch, sagen wir mal, historischere Entwicklungspfade durch die Jahrhunderte hätte? Optional. Also dass, wenn ich einen DLC rausbringe, der halt dann der England-DLC heißt, dann sind es halt zuerst, weiß ich nicht, die Kelten oder die Angeln und die Sachsen oder sowas. Und dann geht's weiter im nächsten Zeitalter mit dem mittelalterlichen England, also dem, was dann, ich bin übrigens kein Geschichtsexperte, ne? Ich mache das nur so aus dem Schulbuchwissen raus, mit dem mittelalterlichen England und das wird dann in der Moderne zu Großbritannien. So habe ich zwar trotzdem noch das Gefühl, irgendwie denselben Kulturraum weiterzuspielen, aber halt auch immer noch die Vorteile, die diese Zeitaltermechanik dann brächte. Wer das nicht möchte, kann ja immer noch komplett wild zusammenwürfeln. Da bin ich halt erst die Wikinger, dann die Inka und dann die Vereinigten Staaten von Amerika. Ist ja alles legitim. Aber wenn man solche historischen Pfade noch zusätzlich anbieten würde, könnte auch interessant sein.
Genau, ich würde. Aber es wird ja mit jedem Mini-DLC mehr wahrscheinlich. Also wir werden in 3 Jahren wahrscheinlich 50 oder 100 oder was weiß ich, 200 verschiedene Kulturen haben. Und dann ist das garantiert machbar.
Ja. Also okay, wenn du es so formulierst, klingt jetzt auch wieder nicht wie eine gute Idee. Wie viele DLC soll ich denn noch kaufen? Aber ja, stimmt.
Aber also ich glaub, man sollte schon vorsichtig sein, den Leuten zu viel zu unterstellen, weil du kannst halt eben von Ägypten auf die Inka wechseln und da kann ich dann nicht argumentieren, dass das jetzt ein realistischeres Weltbild ist als zuvor. Und ich kenne das schon selber von mir auch, dass schon ein Teil der Faszination gerade die, also ich meine, das kommt halt vor allem, glaube ich, von Leuten, die sich zum Beispiel für Rom oder so interessieren, dieses, ich mach's besser, so ungefähr. Ich schaffe es jetzt, dass diese Zivilisation die Zeiten überdauert und ich glaube, das ist ein mächtiges Tool, was viele Leute so in ihrem Kopf fürs Rollenspiel in solchen Spielen haben und das nimmt ja dieses Spiel halt ein bisschen weg, vor allem bei den Civs, wo du diese nicht so aufeinander bauen kannst. Wenn ich kann so ein paar Wege abgehen, die ich dann auch, so spiele ich das dann auch. Also ich wechsle da nicht gern von Rom auf Indien und dann auf die Amerikaner, sondern ich spiele dann schon irgendwie Rom, Normannen und dann Preußen oder so. Das fühlt sich noch halbwegs transformativ an sozusagen. Wobei ich da, ja, dann, also finde ich auch schon nicht optimal. Aber dann kommen wir halt in dieses andere Problem. Es ist halt leider nicht realistisch, dass sie für jede Zivilisation diesen durchgängigen Pfad bauen, weil mit Grund, dass sie es jetzt so gemacht haben, ist natürlich auch der, dass sie mehr Vielfalt haben wollten als an Kulturen. Man hätte ja auch einfach sagen können, du hast für jede Kultur, du kannst sie einfach weiterhin spielen und dann kriegst du halt neue Boni, deine Gebäude sehen anders aus und so weiter, aber dann hätten sie halt für jede Zivilisation viel mehr machen müssen und das hätte insgesamt einen Umfang an Zivilisationen geringer gehalten, aber sie wollten halt mehr Zivilisation haben, was ich auch grundsätzlich gut finde, aber es arbeitet halt dem entgegen.
Da musst du einfach deinen rollenspielerischen Ansatz ändern und sagen, naja, hätten die Römer halt die Inka werden sollen damals, dann wäre es weitergegangen. Inka bekommen Boni in Bergen oder bei Städten, die an Bergen liegen. Was hätten die Römer machen müssen? In den Alpen siedeln, da halt dann die Inka werden und dann hätten sie überlebt. Das ist doch alles ganz klar.
Da kommen ja noch ein paar so Sachen rein, wie mit, wenn ich zum Beispiel, ich gehe jetzt gerade auf Krieg und dann wechsle ich im zweiten Zeitalter auf die Shawnee und habe dann Axtkämpfer oder Keulenschwinger, während die anderen mit irgendwelchen Schützen rumlaufen. Und das passt halt auch nicht wirklich. Also ich verstehe, dass es so gemacht worden ist, aber es hilft der Immersion nicht. Also es ist schon nicht alles besser geworden, was die Immersion, die historische Immersion angeht.
Also das sehe ich ein bisschen anders, weil ich schon, ich hatte vorher die Sorge gehabt, dass sich das tatsächlich so anfühlt bei Civ 7, dass ich bei jedem Zeitalterwechsel aus der Immersion rausgerissen werde. Aber ich habe ja jederzeit die Option, wenn ich möchte, mir eine Zivilisation auszusuchen im nächsten Zeitalter, auf die ich einfach Bock habe, auf der ich immersiv Bock habe, rollenspieltechnisch, wie auch immer. Oder mich halt frei zu entscheiden, zu sagen, ich nehme irgendeine andere, die ich dadurch freigeschaltet habe, dass ich, was weiß ich, drei Seidenressourcen modernisiert habe und dann darf ich ein Zeitalter später mit China weitermachen. Und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, ich verliere meine Zivilisation von vorher komplett. Weil ein Teil die Städtenamen bleiben zum Beispiel übrig. Die Stadtstaaten, bei denen du so souverän warst, bei denen hast du vielleicht aus der Epoche vorher auch eine einzigartige Modernisierung übernommen, die du dann in deinen Städten hin und wieder platziert hast und die auch die Zeiten überdauert. Das sind ein paar der alten Gebäude noch. Manche Zivilisationen haben auch einzigartige Gebäude, die du irgendwo noch hinsetzen kannst oder einzigartige Distrikte, die dadurch entstehen, dass du zwei einzigartige miteinander kombinierst. Und das sind immer wieder so kleine Punkte in der Geschichte, wo ich immer wieder auf das Erbe zurückblicken kann, das ich aus den letzten oder aus den beiden letzten Epochen mir geholt habe. Und zugleich habe ich das Gefühl, ich erschließe mir die neue Zeit. Und die neue Zeit, wenn ich mit Rom zum Beispiel spiele, dann mit Spanien weitermache, das ist etwas moderner geworden, ohne dass ich den Verlust hatte meiner kompletten Geschichte. Also für mich hat sich das eigentlich immer richtig angefühlt, muss ich sagen.
Also ja, und ich
was ganz
darf,
kurz
darf ich da auch
ja, okay. Ja, nee, streitet miteinander bitte, das ich finde.
Okay,
ich redet einfach gleichzeitig.
Ich wollte nur sagen, ich stimme euch ja insgesamt zu. Also ich finde es bei weitem nicht so schlimm. Ich finde es insgesamt auch gut, vor allem das, dass ich mich halt auch frei entscheiden kann. Ich kann halt dann diesen halbwegs historischen Pfad gehen, aber ich hatte trotzdem hin und wieder so ein paar Problempunkte, zum Beispiel vor allem dann wenn in mir der Spielmechanik-Freak mit der Immersion gestritten hat, weil ich dann beim Wechsel wollte ich eine Zivilisation nehmen, die jetzt immersiv nicht gepasst hat, aber die hätte von dem Boni besser gepasst. Und dann war ich so ein bisschen unzufrieden, weil ich habe dann trotzdem die mit der Immersion genommen, weil mir das einfach wichtiger ist. Aber trotzdem war ich ein bisschen unzufrieden, dass ich jetzt nicht die nehmen kann, die ich aus spielmechanischer Sicht nehmen wollte. Also ja. Es ist ein sehr persönliches Problem, aber ja.
Das kann ich sofort nachvollziehen, aber Rainer, ganz im Ernst, du und Rainer, das müsst ihr unter euch ausmachen, ja, wenn sich da durchsetzt.
Und das hast du ja eigentlich in jedem guten Grand Strategy-Spiel, diesen Zwiespalt zwischen Immersion und Spielmechanik. Ja, ich wollte noch eine Sache ergänzen, oder ich will auch nicht deine Immersionsgefühle da in Frage stellen, aber Civilization ist ja schon immer ein Spiel gewesen, wo man nicht die Geschichte nachspielt, sondern quasi seine eigene Alternativhistorie spielt. Und insofern darf man diese Kulturen, die in den späten Zeitalter dazukommen, ja auch nicht so interpretieren, als wären es die Kulturen aus unserer Weltgeschichte. In gewisser Weise sind potenzielle Optionen mögliche Kulturen, die es geben könnte. Und insofern, ja, warum nicht von den Römern auf die Spanier oder die Normannen zu wechseln. Die Normannen gibt es ja in dieser Welt gar nicht. Die sind ja quasi nur in deinem Wissen unserer Weltgeschichte da. ich hoffe, man versteht, was ich meine.
Ja, es natürlich, ist immer Alternate History.
Ja, genau. Und es ist halt, die Frage ist, man muss sich als Entwickler entscheiden. Macht man ein komplett offenes System? So hat zum Beispiel Millennia gemacht. Die haben die zwar irgendwie genannt, Italien, Deutschland, Pipapo, aber die sind am Anfang unbeschriebenes Blatt. Und dann entwickelt sich die Identität der Kultur übers Spiel hinweg. Civ hat sich entschieden, immer noch bei den historischen Kulturen zu bleiben, aber eine deutlich größere Flexibilität zu nehmen. Und ich finde, am Ende sind das immer Kompromisse aus sozusagen Weltbildern, aber ich finde, sie haben es erstaunlich gut irgendwie hinbekommen. Ich glaube, sowohl der immersive Spieler wird, einen schönen Weg finden, als auch die Leute, die irgendwie komplett alternativ spielen wollen.
Ja. Ja. Ein Element davon sind die Anführer, wir haben sie schon ein paar Mal angeschnitten, wie zum Beispiel, das fand ich sehr erfrischend, Benjamin Franklin und eine Kollegin von uns, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber ich grüße Ray einfach an der Stelle sehr herzlich, ohne Zusammenhang, hat mir eine Nachricht geschrieben, weil sie auch Civilization 7 gespielt hat und geschrieben, dieser, Beleidigung, Benjamin Franklin, dieser verdammte, ne, und so weiter. Also, dass wieder diese Feindschaften auch entstehen über die ganze Geschichte hinweg, hängt natürlich auch sehr stark an solchen klaren Identifikationsfiguren und halt nicht den nichtssagenden Charakteren von sowas wie einem Humankind. Das möchte ich jetzt aber damit verbinden, dass ich euch noch fragen muss, wie findet ihr die Diplomatie, Rainer, im Spiel?
Also ich finde, dass sie auf dieser, was Writing Wolf vorher meinte, dass es ja verschiedene Arten von der KI-Schleue, also verschiedene Bereiche gibt. Und gerade, ich finde es eigentlich gut, dass sie zum Beispiel, wenn du dem Sieg entgegenstiefelst und alle zusammenhaust, dass dann alle auf dich sauer sind und dich tatsächlich alle angreifen. Eine erfrischende Neuerung. Das hat sie früher nie gemacht. Da war sie einfach völlig egal. Dahingehend finde ich es ganz gut. Das ganze Einflusssystem ist sehr gut gelungen, finde ich. Also die Währung Einfluss ist richtig wichtig und mächtig auch. Ich kann jetzt auch mal einen Anführer spielen, der auf Diplomatie ausgelegt ist und auch wirklich gut sein mit dem. Das finde ich alles super. Es hat dann im Detail, was so Handel und angeht, ist es ein bisschen arg oberflächlich. Aber insgesamt ist mir die KI, also die Diplomatie jetzt lieber als in den vorherigen Teilen.
Ja. Stefan, stimmst du dem zu?
Ja, kann ich nur unterstreichen. Das ist auch einer der Bereiche, die sich meines Erachtens deutlich verbessert haben. Ich fand diesen Verhandlungstisch der bisherigen Civ-Teile eigentlich zunehmend nervig, dass da unfassbar kleinteilig da irgendwas hin und her geschachert werden konnte. Ich bin froh, dass sie jetzt auf so ein Einfluss-Währungssystem umgestiegen sind. Und sie haben das auch dann noch mal clever erweitert, so dieses Konzept, das man auch aus Paradox Games ja eigentlich kennt, indem sie in manchen Bereichen ermöglicht haben, dass man entweder dem zustimmt oder sagt, ja, das finde ich eine richtig tolle Idee, ich investiere selbst nochmal Einfluss, um dann nochmal stärker davon zu profitieren. Oder dass man sagt, dass man sogar bestimmte Dinge auch verhindern kann, indem man Einfluss ausübt. Also das sind clevere Optionen, die mir gut gefallen hat. Die KI ist auch sehr aktiv. Ich glaube, die merkt, wenn der Spieler zu viel Einfluss hortet, kommen auch zunehmend mehr so Anfragen. Das heißt, der Spieler wird auch so ein bisschen dahin geschubst, dass er da immer in Interaktion bleibt. Also das ist für mich ein klarer Pluspunkt, dieses System.
Das hat mich unter der Haube mit am meisten beeindruckt, weil wir reden ja oft über Schauwerte, Interface, Grafik, ne, über so Highlight- oder Leuchtturm-Dinge. Und das ist ein unglaublich unaufwendiges, schlichtes System, was relativ simpel gehalten ist, aber trotzdem unglaublich irre viel Spaß macht. Also mit dieser virtuellen Ressource Einfluss kann man so, du hast immer zu wenig davon, aber du kannst immer damit 1000 Dinge machen. Du kannst also andere Fraktionen dir gegenüber freundlicher oder feindlicher stimmen, du kannst Verträge machen, du kannst Technologien mobsen, du kannst Stadtstaaten bezirzen, unabhängige Siedlungen bezirzen, du kannst sie dann nochmal bezirzen, dass sie noch früher dir dienen wollen. Du kannst so vielfältige Möglichkeiten damit anfangen und das erhöht auch massiv den Wiederspielwert, weil du ständig versuchen ganz neue Strategien auszuprobieren und zu entdecken. Das Ganze ist, das finde ich auch extrem cool, ja.
Ich habe mir noch eine Liste ausgeben lassen. Eine Liste der Dinge, Daniel, die wir damals in jedem schicksalhaften Talk als Erwartungen formuliert haben an Civilization 7. Und jetzt musst du mir sagen, ob es diese Erwartungen erfüllt. Wir gehen das jetzt einfach mal durch, wie in der Schule.
Ja, mach mal.
Das erste war, es soll neue Features und Spielmechanismen haben. Naja, gut, okay. Da waren wir
ja, okay. Ein bisschen nächste Frage. Ein bisschen
müde. Überarbeitung des Weltkongresses.
Sinnvoller Nutzen. Nicht mehr da. Weg.
Weg ist er.
Er wurde überarbeitet.
Ist auch eine Überarbeitung. Ja.
Kopf ab. Total sinnvoll.
Ja. Also mehr Möglichkeiten für den Weltkongress. Neugestaltung dessen, wie es Stefan vorhin schon gesagt hat. Fail. Komplexität im Sinne von, dass eine gewisse Komplexität erhalten bleibt oder sogar erhöht wird, ohne dass einen das Spiel überwältigt?
Definitiv. Ja, ja doch. Du wirst also nicht. Also, man kann Civ 7 vielleicht vielem nachsagen, aber nicht, dass es komplizierter wäre als Civ 6.
Nein, das auf keinen Fall. Genau. Ich finde, in manchen Systemen ist es halt simpler, ne, was die Religion angeht, beispielsweise. Das sind Sachen, die man noch ausbauen könnte, auch später mal in DLCs. Aber es ist auch nicht simpel oder flach wie ein Mobile-Game. Das ist nicht.
Wir müssen auch, Micha, auch dran denken, es sind 6000 DLCs und Add-ons. Wir müssen die Grundversion vergleichen, ne? Zweimal Vanilla.
Aber selbst bei Civ 6 war das Religionssystem beispielsweise schon in der Grundversion, ich würde nicht mal sagen,
das besser, bestreitigt.
Aber vielfältiger, also mehr Features und mehr Sachen, die man machen konnte.
Nein, die Missionare kamen auch erst später mit dem Bekämpfen, wobei das es eigentlich noch nerviger gemacht hat. Na, also das würde ich an dem Punkt bestreiten.
Du konntest eigentlich bei Civ 6 zum Release konntest du schon hier Einheiten mit Glauben kaufen und solche Sachen, ne? So eine Theokratie spielen.
Ja, okay.
Das ging schon von Anfang an. Aber ich sage nicht, dass es geil war, ich sage nur, es war mehr drin. In dem System. Genau, KI, eine spielstarke KI, die gut mit den Neuerungen des Spiels zurechtkommt. Da haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Mal so, ne, würde ich sagen.
Tendenz positiv allerdings.
Spieltiefe, kein Rückschritt in Sachen Spieltiefe und bereits vorhandene Features aus Civ 6 wie Religion, große Persönlichkeiten, Archäologie und mehr sollen auch im nächsten Teil zu finden sein. Auch nicht 1:1, ne?
Hey, gemischt das. Es gibt so ein paar Dinge, die ich bei Civilization 6 am Ende mit den ganzen Add-ons und DLCs geliebt habe, mit den Archäologen rumzulaufen und Dinge auszubuddeln. Gibt es auch in Civ 7, funktioniert es etwas anders. Unterm Strich, also auch dieses Puzzeln von großen Werken, dass man die bei Civilization 6 so zusammenbauen, puzzeln konnte, dass es Kombinationen gab, Mottos gab, die extra Punkte brachten. So Minigames hatte mir tierisch viel Spaß gemacht. Gibt es in der Form nicht. Trotzdem, man guckt ja immer auf das, was wegfällt oder fehlt. Stattdessen bekommen wir andere Dinge, wie gesagt, dieses coole Einflusssystem. Wenn man einfach einen Strich macht und sagt, ein paar Sachen fallen weg, die wir lieb gewonnen hatten, ein paar neue Sachen kommen dazu, die wir lieb gewinnen werden, dann ist alles okay.
Okay. Realistischere Grafik, weniger Comic-Haft.
Ja, eindeutig.
Also weniger.
Weniger schon.
Es ist nicht mehr nicht, also es ist immer noch Comic, aber es ist weniger,
also
weniger
schlimm. Vor allem die normalen Gebäude und so sind schon richtig gut, finde ich. Also die Anführer sind vielleicht ein bisschen comichaft noch, aber also ich finde schon.
Ja. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Keine Handwerker mehr. Juhu! Als Fan von Civilization Call to Power und dem Baubudget damals, dass ich nicht mehr einzelne Handwerker über die Karte scheuchen muss, das ist raus.
Und ich hatte so Sorgen gemacht, dass mich das total quält bei Civ 7, dass es keine mehr gibt. Aber ich habe die schon nach den ersten Runden nicht mehr vermisst.
Ja, definitiv. Höhenstufen, wie in Humankind, gibt es ein bisschen.
Jein, es gibt Klippen an einzelnen Stellen, die so Engstellen produzieren, aber das sind mehr so Fake-Klippen. Also die sehen so aus, als wäre es ein Höhenunterschied. Aber eigentlich bedeutet das nur, dass man von ein oder zwei Seiten aus nicht draufziehen kann. Es gibt aber viele taktische Möglichkeiten. Es gibt teilweise viele Berge auch auf der Karte. Die KI kann dadurch ihre Städte besser verteidigen, oft, weil du schwieriger drankommen kannst. Das heißt, Höhensysteme, ja, oder Engstellen auf der Karte gibt es mehr, allerdings nicht ganz so doll wie bei Humankind.
Ja. Terraforming gibt's nicht, da hatten wir mal drüber spekuliert, dass es das geben könnte. Wer weiß, vielleicht irgendwann. Logistik war mal im Gespräch, nämlich, dass man tatsächlich Güter und Rohstoffe wie in so einer Wirtschaftssimulation selbst verteilen kann, sich da selber drum kümmern muss, wie kommt was dahin? Sehr rudimentär.
Ja, man kann diese Ressourcen hin und her stellen, aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Civ 7 will ja genau das Gegenteil machen, weniger Makromanagement. Es hätte überhaupt nicht reingepasst.
Ja, zumindest nicht, also nicht in dem Sinne, wie man es in der Wirtschaftssimulation hat, da stimme ich ja vollkommen zu. Es muss ja kein Railroad-Tycoon werden. Ich finde nur, das Ressourcenverteilungsmenü ist das Schrecklichste, was ich jemals gesehen habe.
Ja, und ich bin insgesamt
echt uncool, ne?
Und ich bin insgesamt kein großes Fan davon. Ich finde, das neue System hat die bis auf ein paar die Ressourcen ein bisschen entwertet. Früher war es einfach wichtiger, dass ich für die Zufriedenheit von möglichst vielen Typen irgendwas habe, und jetzt ist es irgendwie alles so ein bisschen egal. Es gibt so zwei, drei wie Gold und Silber, die extrem viel bringen, aber alle anderen sind so ein bisschen langweilig. Also ich finde, das Ressourcensystem ist eins von den Sachen, die nicht so gut gelungen sind tatsächlich.
Ja. Auch noch ausbaubar, hoffentlich in Zukunft. Und letzter Punkt: zivile Siegvarianten, mehr zivile Siegvarianten, die nicht auf militärische Stärke setzen, sondern auf Diplomatie, Kultur oder Wirtschaft.
Es gibt einen Wirtschaftssieg jetzt. Das finde ich ultra cool.
Und einen Kultursieg. Ja, ein Wissenschaftssieg auch. Gut, das ist jetzt nichts Neues. Also es gibt zivile Siegvarianten, kann man sagen. Aber auch da, wer weiß, ob sie das nicht noch erweitert kriegen mit neuen Varianten. Weil das, also nicht, dass ich mir jetzt einen dringenden Religionssieg wünschen wollen würde, aber das ist zum Beispiel nicht mehr drin. Genau, so, das war der kleine Check. Mal kurz nochmal zurückgeguckt auf vor 2 Jahren, was wir uns da so zusammen spekuliert haben. Jetzt schauen wir nochmal nach vorne zum Abschluss auf die Roadmap und das, was Civilization 7 noch vorhat. Und was wir bisher bekommen haben von Firaxis ist eine Liste an Zivilisationen und AnführerInnen, die da noch kommen sollen in DLC-Paketen. Aber noch keine konkreten Hinweise auf Spielmechanik. Und diese Zivilisationen und Anführer werden auch Geld kosten. Was es kostenlos gibt, sind Naturwunder und Events und Challenges. Also Challenges könnten sowas sein wie Szenarien, da werdet ihr dann happy vielleicht. Aber bisher eher enttäuschend, oder?
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die, wie viel uns die wirklich verrät über das, was sie als nächstes machen werden. Mhm. Weil wenn wir zum Beispiel darüber sagen, dass es halt ein paar Sachen gibt, die noch nicht ganz so, da wo sie noch mal drüber arbeiten müssten. Ich glaube, dass sie die halt jetzt nicht vor Release in eine Roadmap packen, sonst hätten sie den Leuten ja schon verraten, da gibt's was zu tun. Also ist das was, woran sie vermutlich schon arbeiten werden, es aber nicht auftaucht in der Roadmap aus Marketinggründen letztendlich. Mhm. Sonst ist sie für mich ein bisschen enttäuschend und sieht auch, schmeißt dann nochmal den Blick auf diese DLCs, die halt, also auf diese Verkaufspolitik, dass ich bis auf 130 Euro raufgehen kann und erst dann irgendwie mal die ganzen Ziffs und so weiter bekommen mit diesen Personas und so weiter, da bin ich alles kein Fan davon. Also die ganze DLC-Politik gefällt mir gar nicht und auch die Bepreisung haben sie nicht gut gemacht, finde ich.
Stefan, wie geht's dir? Also über Preise zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht über die DLC-Politik vielleicht sag ich mal was Provokantes dazu. Also erstens finde ich super nachvollziehbar, dass sie jetzt noch nicht die großen DLCs irgendwie ankündigen, weil das wäre einfach dumm. Ich würde als Entwickler erstmal abwarten, wie ist eigentlich das Feedback, was wird kritisiert, wo sehen die Spieler irgendwie die größten Baustellen und da würde ich wahrscheinlich dann auch ansetzen. Sicher haben sie schon ein paar Vorstellungen darüber. Was diese DLCs mit den Anführern und Kulturen betrifft, ist das nicht eigentlich ein relativ faires Konzept? Frage ich jetzt einfach mal so provokant. Weil am Ende ist das nur einfach ein bisschen, oder das ist einfach nur ein bisschen mehr, ein bisschen Varianz. Da kann sich jeder überlegen, habe ich das Spiel, wie es jetzt ist, schon ausgereizt oder kann ich nicht einfach das Spiel noch mit x anderen Varianten durchspielen? Für die, die jetzt da schon 500 Stunden investiert haben, die kaufen sich dann halt eins, um noch 4 neue Anführer zu haben, ein paar neue Kulturen. Ich finde es viel unfairer, wenn man DLCs macht, die, ja, wie soll ich sagen, die problematische Baustellen des Spiels irgendwie verbessern und dann den Spieler eigentlich zwingen, das zu tun oder irgendwie overpowerte Mechaniken einführen und dann quasi die Spieler zwingen, das zu tun. Oder. Aber so ist es doch okay. Das Grundspiel wird über Patches weiterentwickelt und wer einfach ein bisschen mehr Abwechslung kriegen will, der kauft sich halt die Kulturen und Anführer oder lässt das einfach. Ich finde es gar nicht unfair, ehrlich gesagt.
Das ist eine extrem spannende Frage, die Stefan aufwirft, weil wenn tatsächlich die DLCs Mega-Add-ons gewesen wären, an die angekündigten mit fetten Spielmechaniken, hätten die Käufer einerseits gesagt, es ist hochwertiger, was ich bekomme, cool, andere Leute wiederum hätten gemotzt und hätten gesagt, das wurde aus dem Grundspiel rausgeschnitten. Das heißt, es gibt immer Leute, die, egal was man liefert, jetzt werden kleine DLCs geliefert, dann sagen manche Leute, das ist das Geld nicht wert und andere wiederum finden das wie Stefan okay und sagen, Hauptsache die Mechaniken werden nicht nachgeliefert. Also wie man es macht, kann man es falsch oder richtig machen. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Was ich für das größere Problem halte, ist, dass 2K, der Publisher, der ist ja eher dafür zuständig und nicht das Entwicklerstudio Firaxis, die in der Kommunikation mit uns Fans das etwas ungeschickt anstellt, weil erkennbar ja ist, dass im Spiel irgendetwas fehlt nach hinten raus. Ne? Nach hinten raus endet das Spiel Mitte des 20. Jahrhunderts und es ist alles andere wäre verwunderlich, als wenn das Spiel nicht irgendwann noch weitergehen würde. Zumindest bis in die Gegenwart. Es würde mich extrem überraschen, wenn in den nächsten Jahren das nicht passieren würde. Und uns allen tanzen Fragezeichen vor den Augen rum und wir hätten die gerne in Ausrufezeichen aufgelöst. Und die Fragezeichen sind unsere Fragen. Wann? Wie? Kleiner DLC, großer DLC, Add-on und bis wann reicht das dann? Ist das ein eigenständiges Zeitalter? Wird das rangedockt und angebaut an das dritte Zeitalter nur und davon ein Ausbau sein? Oder ist das nur ein Balkon, den man vor das Stockwerk setzt? Oder wird das Haus nach oben hin ausgebaut und bekommt eine neue Etage? Und all diese Fragen vollkommen offen zu lassen, unmittelbar vor dem Release, ist ungewöhnlich, weil Das sind Fragen, die uns alle total beschäftigen halt. Ne? Und da hätte ich mir eine klügere Kommunikationspolitik gewünscht von Tokay. Außerdem hätte ich gerne alles gewusst, was ich gerne wissen wollte. Und ansonsten bin ich beleidigt als Fan.
Ja, finde ich gut. Beleidigt ist immer eine gute Haltung als Fan. Ich, was die DLCs angeht, ich finde es tatsächlich sehr künstlich und sehr schade, dass sie Großbritannien aus dem Spiel genommen haben, weil das auch eine Zivilisation ist, die in unserer echten Vergangenheit im Zeitalter der Entdeckungen eine wichtige Rolle gespielt hat. Sie haben diesen Zeitalterwechsel in den Previews selbst mit London illustriert und dann ist es nicht zum Start im
Spiel
drin, wo du sagst, so,
da hast du recht.
Das wirkt für mich sehr wie eine finanzielle Entscheidung, dass die Leute da noch den DLC ergreifen, wenn er denn dann erscheint. Also sehr schade. Und das andere, was ich glaube, das wäre meine provokante These zum Abschluss, ist, das letzte Zeitalter existiert schon bei Phyrexis auf Testrechnern und Co. Sie haben nur gesehen, dass es schon so schwer war, das Spiel mit den Zeitaltern, die schon drin sind jetzt, ne, mit den dreien, die wir bekommen bis zur Moderne, zu balancieren, irgendwie so auszutarieren, dass sich alles gut anfühlt, dass die Krisen funktionieren, dass ne, die Spielmechanik überall passt. Und das passt ja eh noch nicht, ne, in Details. Dass sie gesehen haben, wenn wir das letzte oder was auch immer dann halt nach 1950 noch kommt, diese letzten Zeitalter oder Jahrhunderte, Jahrzehnte da noch einbauen, dann wird das Spiel noch länger dauern und noch schwieriger werden, einfach fertig zu entwickeln. Ich glaube, es gibt einen Plan dafür. Ich glaube, also ich würde sogar sagen, es gibt vielleicht sogar schon eine spielbare Version davon, aber sie wäre einfach, wenn sie jetzt rauskommen würde, so kaputt, dass es nicht geht. Und dann haben sie lieber gesagt, komm, lass uns in den sauren Apfel beißen, diese letzten Jahrzehnte draußen lassen und das lieber bis dahin erstmal ordentlich fertig machen. Ja. Das wäre meine Glaskugel noch zum Abschluss.
Weißt du, warum der muss ich dir zustimmen? Weißt du, was das wahrscheinlich macht? Wenn man einen Sieg errungen hat im dritten Zeitalter, dann heißt es ja nicht auf den Siegbildschirm, das war's Finale, sondern das Zeitalter der Moderne geht zu Ende.
Ja.
Und das ist auch ein Wink mit dem Soundfall. Da kommt noch was.
Ja. Das Zeitalter dieses Talks geht zu Ende. Aber da kommt noch mehr. Natürlich bei Writing Bull auf YouTube und Twitch, da wird sehr viel Civilization gespielt werden, vermute ich, in nächster Zeit, neben diversen anderen Strategiespielen.
Nein, nur Civ, keine anderen, nur Civ, andauernd, permanent.
Genau.
Ich träume von Civ sogar.
Also, besucht Writing Bull, YouTube, Twitch, besucht Steinwallen, nicht nur für Civilization, sondern ich glaube, du wirst auch recht viel Kingdom Come Deliverance 2 spielen in nächster Zeit, habe ich so eine Vermutung.
Ja, mein Blind Let's Play startet am Mittwoch, wenn es losgehen darf. Nee, morgen. Ich weiß gar nicht mehr. Morgen, glaube ich.
Demnächst. Ja, demnächst hier.
Demnächst
bei Ihnen auf Twitch und YouTube. Steinwallen. Und mehr von Rainer gibt's bei der GameStar. Und du hast ein Buch geschrieben, nämlich Die Qualen des Ilios, das man sich einverleiben kann auf Amazon. Ja. da gibt's das zu kaufen. Ich bin auch durch. Es war auch ein langer Tag für mich bis hierhin. Ich sag vielen Dank an euch für diesen tollen Talk über Civilization 7, 82 Punkte von der GameStar. Ein sehr gutes Spiel, aber auch noch mit potenziellen Ausbaumöglichkeiten.
Wird definitiv deutlich besser noch werden.
Ja. Wir werden bald hier sitzen und genau diese Erwartung überprüfen, ob es besser geworden ist. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Vielen Dank an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Bis zum nächsten Civilization Talk. We'll be right back.